JKZ, den kritischen Film-Podcast, eine neue Mailbag-Folge, wie immer mit Lukas Bawenschek. Hi.
Hi.
Und ich bin Christian Eichler und es ist Ende Oktober jetzt, langsam.
Ja, verrückt.
Bist du so ein Halloween-Horror? Ich habe die Sachen, also das, natürlich wusste ich schon lange, dass es Halloween gibt, aber ich habe erst durch Twitter mitbekommen, dass es auch Japanuary gibt und so. Bist du so ein, also so ein Film in einem bestimmten Monatsgucker, musst du ja sein, weil wir immer die Specials jetzt machen, zwangsläufig, aber bist du so ein, ich gucke im Oktober 1000 Horrorfilme und im Januar ganz viel aus Japan?
Nee, nicht wirklich. Ich habe auch oft gerade bei diesen Aktionen, die du gerade so im Nebensatz ansprichst, das Gefühl, dass da auch immer mehr oder weniger das Gleiche geschaut wird. Also die verfehlen immer so ein bisschen ihre Funktion, so den Horizont zu erweitern, ist mein Eindruck. Aber also natürlich schaue ich, glaube ich, wahrscheinlich im Oktober mal einen Horrorfilm mehr, aber ich glaube, ich schaue meistens halt das, worauf ich Lust habe und finde so Aktionen immer eher beschneidend und wie so ein Korsett.
Ja, mache ich auch nicht, aber ja, weiß ich auch nicht. Ich vergesse auch immer, also bei Halloween vergesse ich auch einfach immer, dass das gibt. Einfach bis dann so, ach ja, jetzt ist ja Halloween wieder so, weil das ist ja auch einfach, da bin ich vielleicht zu Allmann-mäßig, irgendwie ist ja hier auch keine so richtige Sache.
Also einige der miesesten Partys, auf denen ich in meinem Leben war, waren wahrscheinlich Halloween-Partys.
Ja, auch sehr gemischtes gehabt. Ich hatte schon auch richtig geile Halloween-Partys, aber auch so richtig peinlich. Also das Geile war, als Hotline, das habe ich schon mal irgendwo erzählt, glaube ich, aber das, als Hotline Miami so groß war, dieses Spiel, hatte ich irgendwie so eine Tiermaske und so eine Collegejacke und war dann auf irgendeiner Halloween-Party, die mega geil war. Und dann haben alle meine Freunde das gespielt und dann hatten wir im nächsten Jahr so zu viert die Tiermasken-Collegejacken-Outfit und hatte so ein Kumpel gesagt, ja, wir fahren doch zur TU Berlin, da ist eine coole Party. Und dann war da halt aber ungefähr so drei Studis, die Bier getrunken haben und wir sind die ganze Zeit halt mit diesen Outfits irgendwie so durch Berlin. Das war dann sehr unangenehm. Aber wir haben in einem Späti, fällt mir gerade ein, in einem Späti in Prenzlberg war so ein Gewinnspiel, wer das geilste Kostüm hat, kriegt so eine riesengroße Flasche, ich weiß gar nicht, was das war, Champagner oder sowas. Die haben wir nie bekommen, obwohl wir die einzigen, glaube ich, mit Kostüm da waren. Wir sind heute noch, werfen heute noch böse Blicke zu. Naja.
Ihr habt so verloren, dazu. Obwohl ihr die einzigen Teilnehmer wart?
Ja, er hat sich dann nie mehr gemeldet bei der hinterlegten E-Mail-Adresse. Aber es ist auch eine zu unangenehme Sache, um da noch hinzugehen und zu sagen.
Verklagen wegen einer Flasche Champagner.
Ey, was ist mit dieser Flasche Schnaps oder Whisky oder was auch immer das war? Ja, wir beantworten eure Fragen, die ihr uns geschickt habt. Erstmal frage ich aber dich, wie geht's dir sonst so? Bist du im Stress? Jetzt sind ja viele Filme wieder so im Kino. Ist jetzt mehr Kritiken?
Ja, es sind aber auch viele Sachen halt wieder verschoben worden und so. Das heißt, gerade für November und Dezember viele der größeren Titel, die halt auch mit interessanteren Aufträgen verbunden sind, haben sich dann wieder verabschiedet. Also sowas wie Dune zum Beispiel oder halt der Bond oder so gemischt. Gestresst bin ich natürlich immer, ganz unabhängig von der tatsächlichen Auftragslage.
Egal, was zu tun ist, auch einfach mal so am Sonntag zu Hause. Wie, das fand ich übrigens witzig, ich hab's im Chicago 7-Cast nicht mehr untergebracht, aber dass die Jury in diesem Chicago 7-Prozess durfte ja keinen Kontakt zur Außenwelt haben, sondern nur so ein paar Filme, die ihnen vorgegeben haben, zu gucken. Und dann stand da auch unter anderem die ganze James-Bond-Reihe und jemand im Discord hat geschrieben, ja, das waren halt bis zu dem Zeitpunkt nur 5 Filme. Das fand ich eigentlich ganz lustig. Ich habe mit Christoph da gestern nochmal drüber geredet, ob die Leute wohl auch bei Bond so gedacht haben, nach dem dritten Film, ach komm, jetzt nach der Bond-Trilogie ist das eigentlich mal langsam auserzählt, ob sie jetzt noch einen machen müssen, weiß ich nicht.
Ich finde das immer spannend, wenn so Autoren so in den Kamikaze-Modus gehen. Es erinnert mich an die Simpsons, wo so 9., 10., 11. Staffel alle Autoren eigentlich davon überzeugt waren, na gut, das ist ja jetzt nun auch die letzte Staffel. Dann kann ich ja auch Figuren umschreiben und die Kontinuität dieser Welt irgendwie komplett über den Haufen werfen und so. Aber dann stellte sich halt raus, ja, es ist aber trotzdem noch 20 Jahre weitergegangen.
Weißt du, was eigentlich interessant ist? Ist, dass wir jetzt, also wir haben ja fast erst mit dem Marvel Cinematic Universe so eine neue Art Bond, also so eine neue Art Figuren, die immer weitergehen, die sich, die immer wieder auftauchen, aber die sich eben auch ja entwickeln sollen. Und das finde ich eigentlich interessant. Man will da eigentlich immer die Entwicklung, dass dann mal einer stirbt, aber man will dann auch, dass 2 Filme später dann wer anders kommt, der dann aber wieder der ist. Also das dann wahrscheinlich kommt dann halt natürlich in 8 Jahren wieder ein Iron Man Film oder sowas, weil dann halt irgendwer anders da ist. Das finde ich, das ist eigentlich das Verrückte. Man will eigentlich, dass es gleich bleibt, aber dass es sich so anfühlt, als wäre es ein bisschen anders.
Ja. Ja, das ist doch das Grundproblem von Massenunterhaltung. Ich glaube nicht, dass das spezifisch für Marvel ist, sondern das zieht sich durch zum Beispiel alle Genre-Konstruktionen, also als wären Action- oder Thriller-Filme nicht genauso. Ich glaube, es wird halt noch mal deutlicher bei sowas wie Marvel.
Ja, ich glaube auch. Eine Sache noch, ist es irgendwie interessant, oder jetzt, dass wir so, dass so Lockdown war und Kinos war zu und alles war zu und dann konnten wir uns wieder draußen mit Leuten treffen und die Kinos sind wieder aufgegangen, dann gab es keine Filme, dann gab es jetzt ganz viele Filme und jetzt hat man ja so ein bisschen die Frage, okay, wie wird das jetzt eigentlich? Also nicht nur werden große Hollywood-Produktionen verschoben, sondern gibt es einfach wieder in Anführungsstrichen Lockdown und vor allem jetzt diese Idee so von der anderen Richtung nochmal in diesen scheiß Corona-Winter reinzukommen. Also nicht so, man wacht auf der Berlinale auf und merkt, huch, ist es irgendwas komisch, sondern man geht jetzt so Richtung Weihnachten und so weiter und irgendwie hat die Gesellschaft was gelernt, denkt man, aber trotzdem steigen halt die Zahlen. Wie siehst du das so? Denkst du, keine Ahnung, ist wahrscheinlich zu prophetisch gedacht, aber denkst du, die Kinos bleiben auf?
Finde ich tatsächlich super schwer zu beurteilen. Ich habe das Gefühl, man sammelt gerade eigentlich alle Maßnahmen, die man finden kann, die genau solche Situationen, also ein weiteres Schließen von irgendwelchen Läden oder eben auch Veranstaltungsorten zu vermeiden. Also man geht so nah wie möglich da dran, um das direkt zu machen. Aber wenn die Zahlen kontinuierlich steigen, wird man irgendwann wahrscheinlich auch zu solchen Mitteln greifen. Also ich halte das nicht für unwahrscheinlich. Und ich sehe aktuell eben auch kein Anzeichen dafür, dass die Zahlen plötzlich stagnieren oder sogar sinken. Aber wie du schon sagst, wir sind hier keine Virologen, wir sind hier keine Experten. Wir fischen da sehr im Trüben, wenn wir da zu viel versuchen zu prophezeien.
Na, alle Kinos machen zu ab nächster Woche. Hier habt ihr es zuerst gehört. So, wir haben wir haben jetzt einen Discord-Server auf langes Drängen der Community. Habe ich irgendwann gesagt, okay, gut.
Ich hab's vorgeschlagen, nicht die Community. Genau.
Nee, hat es nicht. Hast du das komplett vorgeschlagen? Ich dachte, Jon Eden gebührt der Dank. Aber
auch. Ich hatte das schon an dich herangetragen, bevor ich das in der Community gesagt habe. Aber ich will das jetzt auch nicht für mich reklamieren. Ich sag ja nur, ich habe dich auch damit.
Irgendwann, wenn wir ein Katz Hauptquartier irgendwo aufbauen mit dem ganzen Discord und Steady Geld, dann kommt da so eine Plakette rein.
Für Jon Eden.
Für Jon Eden und LB steht dann noch so klein drunter.
Vielleicht auch Lukas in Klammern.
ja, und es gibt jetzt seit einem Monat. Und es ist viel krasser, als ich mir das. Also ich wusste ja erstmal gar nicht genau, was Discord überhaupt ist, um ehrlich zu sein. Ich dachte, okay, da kommen halt Gamer hin und chatten zusammen. Ich dachte, es ist sowas wie wie heißt das? Teamspeak oder sowas. Und ist es ja tatsächlich auch so ein bisschen, nur dass man halt noch so Kanäle hat, auf denen man schreiben kann. Und ja, mittlerweile haben wir fast 200 Mitglieder da. Wir haben schon Chicago 7 da geguckt. Es gibt super viele Kanäle, auf denen man quatschen kann über Trailer, über News und so weiter. Und ich hatte schon auch ein krasses Gefühl, dass es eine Community gibt. Ne, das ist ja auch interessant, wenn man so podcastet. Man weiß ja meistens gar nicht, wer das so hört. Das hat sich halt jetzt schlagartig geändert. Also beziehungsweise wer das unterstützt, wissen wir halt jetzt. Das ist halt auch die Sache. Discord kommt man nur drauf, wenn man unterstützt. Was, glaube ich, vor allem auch gut ist, was so Moderation und Sachen angeht, wenn man einfach so das öffentlich posten würde, wir haben das jetzt, dann gibt's halt gar keine Hürde irgendwie und dadurch könnten halt dann Leute auch einfach reinkommen und jemand verarschend wieder rausgehen oder sowas. Ich glaube, das ist dadurch jetzt ein bisschen geschützt, was ganz cool ist. Aber man sieht, was die Leute machen. Und was ich halt total interessant fand, war, dass die Leute halt alle mega krass viel über Kino und Filme wissen und sich das so ein bisschen potenziert jetzt auch. Und ich bei manchen auch das Gefühl habe, so, okay, sie haben vielleicht auch in ihrem privaten Umfeld gar nicht so viele Leute, mit denen sie da jetzt täglich drüber reden können und sowas. Und dass sich da richtig jetzt so Leute gefunden haben, um auch echt relativ spezifische Filmsachen so miteinander zu diskutieren oder sich darauf hinzuweisen. Jemand sagt, da gibt's ja das noch zu streamen und so weiter. Also ich finde das echt richtig cool und war da sehr überrascht, muss ich sagen.
Ja, ich glaube, das Internet hat ja schon seit langem am ehesten auch so eine Prothesenfunktion und ersetzt das, was wir in unserem Alltag, in unserem Bekanntenkreis, im physischen Leben nicht direkt finden, dann halt auf so einer digitalen Ebene. Und es hat natürlich auch mit einem speziellen Zugang zu Kino zu tun. Also, oder das wird da eben dann auch angeboten. Und ich finde das tatsächlich auch sehr angenehm als Gruppe, als Gespräch bislang. Ich denke, das wechselt natürlich auch in der Intensität. Dann gibt es mal Momente, in denen auf einmal viel besprochen wird und dann Tage, an denen nicht so viel los ist. Aber wie du schon beschrieben hast, es ist sehr angenehm, da was Konkretes zu haben. So das Gefühl zu haben, wie so oft bei Podcasts, dass man nicht einfach in die Leere irgendwie aufnimmt und dass das dann vielleicht so abstrakte Zahlen, so das haben jetzt 500 Leute gehört oder so nachher sind, sondern dass da ganz konkrete Menschen mit einer Existenz dranhängen. Und das finde ich auch, wie du schon beschreibst, sehr angenehm. Also bis jetzt habe ich da auch nichts irgendwie gelesen, wo ich dachte so, mein Gott, was hat man sich da für eine Hörerschaft herangezüchtet, sondern das scheint mir alles sehr angenehm und positiv und freundlich im Umgang zu sein.
Radikalisiert durch den ganzen Marvel-Hass. nee, aber ich finde auch cool, dass man merkt, dass die Leute auch bei ihrem Kenntnisstand einfach so ein bisschen diverser sind. Also man merkt bei manchen, ey, die haben von manchen Regisseuren noch gar nichts gehört. Andere haben da alle Blu-Rays irgendwie im Regal oder leiten selber ein Kino, machen da das Programm und sowas. Und das finde ich ganz, ganz cool, vor allem auch für so eine. Also ich habe das Gefühl, gut, es gibt ja Film-Twitter und es gibt ja Leute, die auf Film-Twitter wirklich auch so ganz, ganz, ganz viel twittern, also was sie den ganzen Tag machen und sowas. Da bin ich ja nicht so krass jetzt unterwegs. Und hier finde ich so, ich habe das Gefühl, es ist so eine gute Größe, um sich nicht, weiß ich nicht, peinlich berührt zu führen, mal irgendwas zu fragen oder irgendwas zu sagen, so wie das halt in diesem offenen Internet so ist. Sondern es ist halt wie so eine Art Forum. Aber gleichzeitig, was ich bei Discord halt cool finde, ist, kann man so die Kanäle ein bisschen vorgeben und das war's dann. Also es müssen jetzt nicht Leute neue Threads machen. Leute müssen nicht jeden Tag so Threads durchsuchen, was neu ist. Und dann die App nimmt einem das so ein bisschen ab, zeigt halt links auf, wo man noch ungelesene Sachen hat und sowas. So, ich finde, dass es tatsächlich so als Tool eigentlich ganz gut designt ist, um eine niedrige Einstiegshürde zu haben, aber trotzdem irgendwie so einen Diskurs zu ermöglichen. Also das finde ich ganz gut. Und dass man halt unterschiedliche Leute hat, genau, die so ein bisschen unterschiedlichen Kenntnisstand haben und dass man so ein bisschen was voneinander lernen kann tatsächlich auch so, ja.
Ich Discord ganz, erinnert mich immer am ehesten nicht an Teamspeak, sondern so ein bisschen an diese Forenzeit, wo man eine sehr oft klare und überschaubare Community irgendwie hat und auch so bestimmte Leute dann über die Zeit auf so eine abstrakte Art kennenlernt. Aber also ich muss sagen, ich war, wie gesagt, finde das bislang auch sehr angenehm.
Eine Sache, die man machen kann, Discord-Tipp, habe ich gesehen, man kann Notizen anheften an Leute. Das heißt, ich habe jetzt immer, jeder, der sich da vorgestellt hat, so ein Snippet aus der Vorstellungsrunde an den Namen angeheftet. Das heißt, wenn ich draufklicke, steht da nochmal, ich bin so und ohne da und da, weil die Leute sind ja nicht mit Klarnamen da, also nicht alle auf jeden Fall. Deswegen ist es natürlich auch unübersichtlich, dass man manchmal gar nicht mehr weiß, wer war eigentlich nochmal XY und sowas. Ist aber ein bisschen Arbeit. Aber
wie so ein CIA-Profil oder so. Hier sind die Informationen über den Verdächtigen. Ja, hier sind die Informationen.
Operator, wer war nochmal? Ja. Geben Sie mir mehr zu diesem Sebo McPowers. ja, also super, ist mega cool. Wurde ja auch schon geschrieben, dass man das hört, dass ich davon relativ überwältigt bin, find's super cool. Und wir schauen einfach mal, was man da noch so machen kann. Wir haben ja neulich schon Chicago 7 geguckt und danach drüber geredet, fand ich auch super cool. Gucken wir einfach mal weiter und ich glaube, da wird's immer was zu besprechen geben, weil ja immer neue Filme rauskommen und News und so weiter und so fort. Ich wollte es jetzt einmal auch noch mal sagen, das ist noch so ein bisschen offen, wie genau das wird, aber ich wollte es jetzt einmal klar kommunizieren, könnt ihr mir gerne schreiben, wenn ihr wen wisst oder sowas. Wir suchen so ein bisschen eine neue Person für das Projekt. Es ist ja gerade so, dass wir jetzt bei so 1200 noch was Euro sind, das heißt, bei uns kommen so 800 noch was Euro an und gerade ist so der Plan, also wenn wir bis auf 900 sind, dass es finanziell so wäre, dass ich 400 Euro kriege, Lukas 200 Euro kriegt, eine neue Person 200 Euro kriegt und die Person, die im Special zu Gast ist, 100 Euro kriegt. Das ist alles an jeder Ecke nicht viel Geld für das, was wir machen. Aber an sich ist es natürlich super cool, dass wir es überhaupt machen können. Aber ich würde gerne noch eine neue Person gerne so ein bisschen an das Projekt binden, eventuell auch mit einem neuen Format. Ich könnte mir vorstellen, dass das Format ein Serienformat ist. Ich könnte mir vorstellen, dass das Format irgendwas ist, was mit Genre zu tun hat oder irgendeine Art Diskussionsformat. Also das sind auf jeden Fall die Sachen, die wir am ehesten immer als Nachricht bekommen, könnt ihr nicht mal über ein bestimmtes Genre reden oder könnt ihr nicht mal zum Beispiel über, Filmwissenschaft wäre auch noch was, vielleicht Filmwissenschaft und Text oder sowas, Literatur, das wäre auch noch so eine Art Richtung, in die es gehen könnte, das können wir auch im Discord zusammen besprechen oder sowas, und die neue Person wäre halt cool, wenn die auch so ab und zu halt mal in Folgen irgendwie zu Gast wäre, das ist alles noch nicht ganz offen, es wäre mir relativ wichtig, dass es eine Frau ist, POC bevorzugt, aber eigentlich würde ich sagen, muss sich sowas vielleicht auch eher organisch ergeben, weil, dass man mal ein paar Folgen miteinander macht und sowas und ich suche auch gerade immer noch mal immer weiter, nach Leuten, aber ich wollte es einmal gesagt haben, also wir haben Bock, dass noch eine, so eine neue oder Person so ein bisschen mit fester im Team ist, öfter auftaucht und sowas, und falls ihr irgendwie Leute wisst und sagt, die sind ja total spannend oder die macht das und das oder die ist Filmwissenschaftlerin an der Uni so und so oder ich selber gebe gerade ein Seminar zu XY oder sowas, dann könnt ihr gerne mal Bescheid sagen. Man verdient sich aber keine goldene Nase. Damit, das kann ich jetzt auch mal sagen, aber vielleicht dann irgendwann. Genau, und dann kommen wir mal zu Fragen, oder?
Ja, auf geht's.
Georgi hat geschrieben, ist vielleicht eine etwas blöde Frage, aber was machen eigentlich Regisseure, wenn sie nicht gerade einen Film drehen? Oft vergehen ja mehrere Jahre, bis ein Regisseur wieder einen Film macht. Bei großen Hollywood-Namen kann ich mir schon vorstellen, dass sie von ihrem Gehalt pro Film gut mehrere Jahre davon leben können. Aber auch viele kleinere Indie-Regisseure lassen sich Zeit. Was machen sie dann? Ist dann das Filmemachen sozusagen nur ein Nebenjob für sie, neben ihrer eigentlichen regulären Tätigkeit? Das kommt natürlich so ein bisschen an, von Regisseurin zu Regisseurin und so weiter. Was ich nur krass finde, ist das, und ich glaube, das kann man dann so ganz leicht mit Podcasten, also oder ich kann aus der Innensicht mit Podcasten vergleichen. Hier kommt ja jede Woche eine Folge und diese Specials und so weiter. Und mir ist neulich mal aufgefallen, also bei Satoshi Kon ist mir so krass aufgefallen, dass man so, also wir überlegen uns, dass wir das Special machen wollen. Wir finden einen Aufnahmetermin. So, man, normalerweise bei normalen Folgen muss man noch überhaupt suchen, wer ist zu Gast, wer kann überhaupt den Film sehen, wo gibt's die Filme und so weiter. Dann hat man das alles geregelt, so, dann macht man das. Dann nimmt man auf mehrere Stunden, dann muss man Trailermaterial runterschneiden, die Sachen machen, zusammenschneiden, die Spuren abhören und so weiter und so fort. Hochladen, Text schreiben, Bild machen, posten auf Twitter, Instagram, Facebook und sowas. Und dann schreibe ich noch einen Tweet, irgendwie vor 10 Jahren ist Satoshi Kon aus der Welt geschieden. Und dann kommt ein Kommentar, aus der Welt geschieden ist vielleicht ein bisschen dramatisch. Gestorben hätte auch gereicht. Und dann denke ich manchmal so, wie krass das eigentlich ist. Also man sitzt halt so 15 Stunden an irgendwas und lädt so hoch und jemand sagt, ja, das Wort war ein bisschen doof. Da musste ich einfach nur lachen bei diesem Prozess, weil ich immer so das Gefühl habe, von außen wirken die Sachen gar nicht so groß, wie sie manchmal nach innen sind. Also wenn ich selber Sachen konsumiere und denke, ja gut, bei Kino Plus, die sitzen halt da und reden über Filme, so, die setzen sich da halt hin und reden darüber, ne? Aber dass da ein ganzes Team dahinter ist und so weiter, der Prozess ist groß. Und bei, warum ich das jetzt sage, ist einmal, weil ich hier mein Seelenleben preisgeben will, aber auch, weil bei Filmen ich es manchmal krass finde, im Umkehrschluss, wie hoch der Output von manchen Leuten ist. Also wenn Leute alle 2 Jahre oder manchmal ja sogar, manche ja jedes Jahr, ich glaube, gut, Woody Allen ist vielleicht so einer von denen, ne, neuen Film haben, wie unfassbar hoch der Output sein muss und einfach wie, was für ein Workaholic-Leben das eigentlich sein muss, wenn du alleine nur alle 2 Jahre einen neuen Film machst, weil ja das Drehbuch irgendwo herkommen muss, du das alles organisieren musst und so weiter. Und man hat ja oft das Gefühl, dass die, wenn du dann so hörst, dass, wie jetzt zum Beispiel Chicago 7 rauskommt, dass dann Aaron Sorkin sagt, 2007 haben wir schon darüber geredet, ne? Und sollte das Drehbuch geschrieben werden und so. Also es sind manchmal so Projekte, die auch schon ewig am Köcheln sind. Und ich eher das Gefühl habe, auch wenn nichts kommt, sind viele schon sehr beschäftigt, halt neue Projekte zu planen, zu überlegen, wo man Geld herbekommt und so weiter und so fort. Also dass so ein Untätigsein oder kein Film kommt, nicht unbedingt bedeutet, die machen auch nichts, was mit Film zu tun hat. Wobei es das natürlich auch gibt,
ja. Ja, das würde ich genauso unterstreichen. Also ich sicher, ein wichtiger Aspekt ist tatsächlich das Arbeiten an neuen Projekten, das Schreiben, das Vorbereiten und eben das Einsammeln von Geld. Also wenn Regisseure mal irgendwie 3, 4 Jahre nichts gemacht haben, dann haben sie halt oft mehr Zeit damit verbracht, Investoren letztendlich zu finden. Also zumindest auf einem bestimmten Level von Hollywood-Regisseur zum Beispiel. Ansonsten alle, die vielleicht nicht die finanzielle Unabhängigkeit nach dem jeweiligen Film irgendwie gewonnen haben, machen oft Auftragsarbeiten. Also es gibt natürlich eine ganze Menge Filmemacher, die nebenher zum Beispiel Musikvideos oder Werbung vor allen Dingen machen. Werbung zahlt oft sehr gut. Gibt ja genug Regisseure, keine Ahnung, Ridley Scott oder so, die mit Werbung angefangen haben und die schon eine funktionierende Werbefirma hatten, bevor sie überhaupt richtig zum Kino gekommen sind. Es gibt natürlich auch noch eine ganze Menge andere Formen von Auftragsarbeiten, also von kleinen Fernsehproduktionen zu manchmal auch gerade heute technischen Sachen. Also du musst überlegen, der heutige Regisseur, der dann zum Beispiel bei einem Sundance Festival irgendwie sein Debüt feiert oder so, der ist ja auch jemand, der eine ganze Reihe von Fähigkeiten hat. Also heute gibt es ja niemanden, der nicht auch noch filmen und schneiden und kolorieren und sowas kann. Das heißt, diese Fähigkeiten wenden sie dann oft an. Also denk zum Beispiel an jemanden wie David Lowery oder so, der ja auch vor allen Dingen geschnitten hat vorher. Und ich denke, dann darüber hinaus gibt es eben noch ganz viele Leute, die einfach auch einen Dayjob haben. Also genug Leute, die irgendwie halt an Tankstellen arbeiten oder so, die dann irgendwie einmal im Jahr sich den Urlaub nehmen und das Geld gesammelt haben oder alle 5 Jahre oder so, um dann halt mit Leuten an den Wochenenden oder in einem gesammelten Urlaub halt so ein Projekt runterzureißen. Und ich glaube, dann gibt es natürlich noch ganz viel Touren mittlerweile, also gerade so im Festivalbereich oder im Arthouse-Bereich oder so, auch im Dokumentationsbereich zum Beispiel viel, gehen Leute einfach mit ihrem Film auf Tour, sind dann jedes Mal irgendwo bei, was weiß ich, beim Goethe-Institut oder bei einem Kino, führen da ihren Film vor, bekommen dann da kleine Honorare und bekommen da dann oft auch irgendwie halt Hotels gestellt oder ziehen von Festival zu Festival oder so. Und an manchen Stellen füllen natürlich auch Stipendien irgendwie die Lücken. Ich glaube, allgemein ist natürlich die Filmemacherkarriere auch einfach eine Künstlerkarriere. Und wer seine Künstlerfreunde oder vielleicht allgemein irgendwie Künstler kennt, der weiß, dass die auch so wechselhafte Aktivität haben. Manchmal gibt's von nirgendwo Geld und dann hängt man so ein bisschen auf dem Trockenen oder ist wieder beim Arbeitsamt. Das kenne ich auch bei vielen Leuten in Deutschland, die zum Beispiel Drehbücher schreiben oder so, dass die dann einfach, wenn gerade kein Auftrag da ist, sich arbeitslos melden müssen und so. Und eine Sache vielleicht noch akademisch, an der Uni lehren zum Beispiel, also eine Valeska Griesbach oder so, hat halt vor allen Dingen in der Zeit, wenn sie irgendwie 10 Jahre von einem bis zum nächsten Film bracht, viel Zeit als Dozentin an der Universität verbracht. Das ist ja durchaus auch immer eine Möglichkeit. Also wenn man an der Uni irgendwas gelernt hat, dann kann man das auch weiteren Leuten beibringen.
Was ich lustig finde, ist mir fällt es nur jetzt ein, weil man bei Corona doch immer sagt, man sieht eher so die, also an den Zahlen sieht man erst die Vergangenheit, also wer sich wann irgendwo infiziert hat. Und ich finde, so ein bisschen gilt das halt auch für diese, du hast gerade so Reisen und Festival-Circuit und sowas angesprochen, auch finde ich für Schauspielende, die so Interviews geben. Also ich finde das ganz interessant, wenn dann jemand bei Adam Driver jetzt bei Jimmy Kimmel ist oder sowas und von Marriage Story erzählen soll, wie er da den Loch in die Wand gehauen hat, dann ist das halt schon ewig her für ihn. Ja. Also, dass er sich überhaupt in den Charakter reindenken musste. Und das ist dann manchmal halt 1,5 Jahre oder sowas her, dass die das überhaupt gedreht haben. Und gerade ist er aber eigentlich am Dreh von irgendwie 3 anderen Rollen, in denen er gerade drin ist, von denen die Öffentlichkeit dann aber auch erst in so einem Jahr erfährt. Ich finde das auch eigentlich so ganz witzig, dass man halt immer so, also auch wenn man einen Oscar kriegt oder sowas, tippe ich mal, dass es natürlich bei wenig Regisseuren so ist, dass die den Film gemacht haben, der Film ist fertig, man kriegt den Oscar und dann überlegen sie, was machen sie jetzt, sondern meistens sind sie schon da, also ist da Greta Gerwig für Lady Bird und hat schon bei Little Women schon mal das Skript geschrieben und ist schon in Talks und wahrscheinlich haben sie schon Drehort gescoutet oder irgendwie sowas. Mhm. Ne? Ich finde das auch ganz interessant, dass wir oft auch an der Oberfläche nur das sehen, was halt im Verwertungsprozess so weit gekommen ist, dass es jetzt auch an Publikum überhaupt rantritt. Also wir sehen ja manchmal gar nicht, was passiert. Ist es eigentlich so, ich weiß nur, in der, ist es eigentlich in der Filmwelt so, da ist es, also ich komme ein bisschen eher aus dem Gaming und da ist es ja immer alles so ganz streng geheim. Also wer an was arbeitet und was wo ist. Und das ist ja wirklich mittlerweile immer noch so ist, dass jemand mal sagt, oh, hier haben wir jetzt mal doch ein Bild von etwas, wo sie vor 15 Jahren mal irgendwie diesen und diesen Prototyp gemacht haben oder sowas. Oder ah, jetzt ist rausgekommen, Bungie hat vor 10 Jahren mal an dem und dem Spiel gearbeitet. Bei Filmen ist es ja nicht so wie bei Games, dass man erst davon erfährt, wenn es einen Trailer gibt. Meistens erfährt man es ein bisschen früher. Auf IMDb steht ja oft so ein bisschen, okay, das ist gerade in der Produktion, da geht's da und darum. Es ist nicht so zu 1000% geheim gehalten.
Na,
aber
es ist gar nicht geheim gehalten. Jedes Projekt wird angekündigt und steht mit einem Artikel in Variety. Also
das ist es so? Also,
ja, natürlich.
Aber erst ab einem bestimmten Punkt der Produktion. Also es gibt ja auch Sachen, die erstmal noch, also wo vielleicht gerade am Drehbuch gearbeitet wird oder sowas, wo man es noch nicht weiß. Oder gibt es da quasi so eine offizielle bürokratische Seite, dass ab einem bestimmten Punkt etwas angemeldet
werden? Ja, genau. Du musst überlegen, das funktioniert ja auch alles über Gewerkschaften, die ja auch zum Beispiel jeweils dokumentieren. Du hast natürlich in den USA jetzt selten deine staatliche Institution, aber innerhalb von Hollywood hast du halt diese ganzen verschiedenen Körperschaften, also vor allen Dingen eben Gewerkschaften, die das schon recht früh bekannt geben. Viele Sachen sind dann natürlich noch zum Beispiel ohne offiziellen Titel oder so. Also es gibt ja auch genug Fälle, wo Sachen dann unter anderen Namen angekündigt werden. Oder man erinnert sich zum Beispiel an diese Neuauflage von Blair Witch Project, die ja auch unter einem lange unter einem anderen Namen halt da irgendwie fingierte und so. Aber das meiste wird von der Branche schon in dem Moment, in dem zum Beispiel die Produktion anläuft in irgendeiner Form, in der auch nur Leute überlegen, okay, wo kriegen wir das Geld her? Und also wenn zum Beispiel Leute attached sind, das haben wir ja als Begrifflichkeit oft, wenn man sagt, dieser Regisseur interessiert sich für das Drehbuch, dann ist das in der Regel schon bei Variety zu lesen. Also wenn man branchenmäßig auf dem Stand bleiben will, dann liest man wahrscheinlich in der Regel halt den Hollywood Reporter und Variety.
Genau, da wissen wir das dann manchmal schon mal so ein bisschen, was dann kommt und woran die gerade arbeiten und so weiter. Es scheint, also für manche auf jeden Fall mega der krasse Workaholic-Job zu sein, dann den ganzen Tag am Set und dann abends noch irgendwelche Sachen pitchen, Drehbücher schreiben und so weiter und so fort. Aber es gibt auch welche, also das würde mich nur interessieren, von denen wir länger nichts gehört haben, ne? Du hast neulich mal über Iñárritu einen Witz gemacht. Ich finde, das ist ein bisschen seltsam, die Stille, die wir da sehen, weil er ja so ein Double-Oscar-Punch da irgendwie hatte mit Birdman und The Revenant. Das war doch, glaube ich, im darauffolgenden Jahren sogar, ne? Birdman war doch so ein Projekt, was sie auch zwischen den Revenant-Drehs so ein bisschen verwirklicht haben und dann ja den Oscar dafür bekommen haben, so. Um ihn ist es still geworden. Es gibt schon so ein paar, oder? Bei denen man sich so ein bisschen fragt, okay, wo sind sie? Ich meine, bei Wong Kar-wai haben wir neulich drüber geredet. Ein paar sind schon ein bisschen länger weg.
Ja klar, das gibt's natürlich auch immer wieder. Ganz oft ist es dann auch einfach der Fall, dass Leute kein Geld mehr kriegen. Wir sprechen gerade oder wir arbeiten gerade an unserem Podcast über David Cronenberg, der auch seit 2014 nichts mehr gemacht hat und bei dem zwischendurch dann immer wieder anklang, er würde vielleicht eine Netflix-Serie machen oder so, der dann halt irgendwann einen Roman geschrieben hat. Aber in den meisten Fällen ist die Lösung ganz einfach, dass sie halt kein Geld kriegen. Gerade bei so Auteurfiguren. Das kann ja nicht nur was Positives sein, wenn man in einem Raum dann mit Produzenten sitzt, wenn man Namen hat, wenn man eine klare Identität hat und wenn man zum Beispiel bekannt ist als jemand, der besonders aufwendige und schräge Projekte macht. Und ich weiß es jetzt nicht, wie es bei Iñárritu ist. Vielleicht sind da Projekte halt auseinandergefallen. Das passiert ja auch dauernd. Also es gibt so viele Filmprojekte, die angekündigt werden, die dann nie zu irgendetwas werden. Ich denke zum Beispiel an die Akira-Verfilmung, die seit irgendwie 15 Jahren oder so durch Hollywood geistert, wo jeder einzelne Name mal dranhing. Also Taika Waititi sollte die irgendwann mal machen und ach, alles Mögliche hat man da
gelesen. DiCaprio hat da, glaube ich, die Rechte, ne? War das nicht so, dass er sich das mal gekauft hat?
Weißt du, du könntest jeden Namen sagen, das wäre wahrscheinlich nicht falsch. Wenn du mir sagen würdest, Chloe Grace Moretz hatte mal vor, den Film zu produzieren, mit sich selbst in allen Rollen, dann wäre das wahrscheinlich auch richtig.
Ja. Wie wird man am schnellsten gecancelt in Hollywood? Der Weg mit Chloe Grace Moretz, ja. Ja, die sollen da mal drauf, die sollen es mal lassen, diesen Scheiß da noch. Also, ich finde Akira ja geil, aber das will doch wirklich niemand sehen. Also, weiß ich nicht. Naja.
Dingens, Jordan Peele sollte den eine ganze Weile machen. Das weiß ich auch noch.
Ja.
Auch keine gute Idee. Will halt Smith so hatte, glaube ich, auch mal die Rechte, wenn ich mich nicht vertue. Ich glaube, der war der Erste, der die Rechte gekauft hat. Na, egal. Ist ja auch nicht so wahnsinnig wichtig. Akira wahrscheinlich nicht demnächst in eurem Kino.
Ja, wir sehen erstmal, wie Netflix Firefly, Cowboy Bebop verhaut und dann gucken wir mal weiter. Monsieur Chrono hat, ich habe dir immer so Screenshots gemacht, das muss ein Discord-Post gewesen sein, ja. Gibt es Reflexionen der Filmwissenschaft, Filmkritik, die der Tatsache Rechnung tragen, dass Spielfilme eben auch historische Dokumente sind? In dem Sinne, dass ich bei Iswas Dog erfahren kann, wie das San Francisco oder in Three Days of the Condor, das New York der 1970er Jahre ausgesehen haben mag. Ich denke dabei auch an Angst über der Stadt, wo man großartige Verfolgungsjagden auf den Dächern und beeindruckende Panoramashots von Paris 1975 bewundern kann. Diese Filme verewigen ja ein Stadtbild, das so heute teilweise kaum mehr existiert. Geht diese Historizität in aktuellen Produktionen durch CGI und so weiter nicht auch ein wenig verloren, sind ja zwei Fragen. Wir haben auch bei Wong Kar-wai drüber geredet, glaube ich, ne, dass diese ganzen Neonlichter, die es damals noch gab, dass es halt heute als Material gar nicht mehr benutzt wird, sondern wir in Hongkong hauptsächlich LEDs sehen. Ich bin jetzt kein Filmwissenschaftler.
Nicht, aber es gibt wahnsinnig viel darüber. Also zum Beispiel bei Godard und Bazin, aber allgemein natürlich bei dieser französischen Neuen Welle, also auch zum Beispiel Rivette hat ja viel über das dokumentarische Wesen von Spielfilmen gesprochen. Und ich würde sagen, auch wenn wir uns heute Regisseure angucken, dieser Festival Circuit, den du schon angesprochen hast, die Festivalsaison, ist ja auch immer voll mit diesem großen Thema der Hybridität seit irgendwie 10 Jahren. Also dieser Gedanke, dass jeder Spielfilm auch eine dokumentarische Qualität hat, der schwingt für mich gerade in Filmkritik ja auch wahnsinnig oft mit. Also wenn ich zum Beispiel über jeden Text vom Hofbauer-Kongress irgendwie nachdenke, wo dann jedes Mal erwähnt wird, ja, und hier diese Tapete zeigt besonders gut, wie es in den 70er Jahren war, zu leben. Das klingt dann vielleicht immer albern, aber ich habe letztens zum Beispiel von Rolf Olsen Blutiger Freitag für einen Podcast gesehen und dachte auch, also da ist so viel Zeitgeist, der so dieser Bundesrepublik Deutschland nach der RAF irgendwie mit drin. Also zum Beispiel wird da dann so ein Fernsehinterview geführt und gefragt, wie es denn mit der Todesstrafe aussieht und alle sagen dann, ja, hinrichten muss man die alle und so, weil irgendwie Bankräuber und Geiselnehmer zu dieser Zeit, also in den 70ern, in den frühen 70ern halt noch was sehr Neues waren. Ich denke, das ist schon sehr präsent, gerade auch bei Leuten wie Bazin oder wenn du dir zum Beispiel die Arbeit vom Harun Faruqi-Institut anguckst, die ja auch viel mit diesem Übergang zwischen dokumentarischem und spielerischem irgendwie arbeiten. Und ich muss zum Beispiel auch an sowas denken wie den ganz tollen Essay-Film Los Angeles Plays Itself von Thomas Anderson, der ja im Endeffekt nur 3 Stunden Material über Los Angeles in Filmen sammelt. Also ich glaube, da gibt es sehr, sehr viel zu. Die zweite Frage, die hier gestellt wird, finde ich super spannend, weil ich da noch überhaupt keine Gedanken gemacht habe. Wir wissen ja so, seit Gladiator von 2000 simuliert man Städte und auch alte Städte oft so im Ganzen und hat dann wirklich eigentlich gar keinen Bezug mehr zu dem physischen Ort. Also die Art, wie wir in Zukunft aus Filmen irgendwie Gegenwart ablesen wollen, das verändert sich natürlich gerade drastisch. Es fließt sehr viel weniger Realität in Filme ein, als das noch war, als man, naja, sie halt irgendwie tatsächlich filmen musste, physisch. Ich denke, das ist ein spannendes Thema.
Aber ist es wirklich so? Also ich meine, wenn wir jetzt heute einen Film machen, der in Berlin spielt, gut, dann wird vielleicht mal irgendwie im Hintergrund irgendeine Werbung weggefotoshoppt, aber früher hat man es ja wahrscheinlich alles einfach auf so einer Hollywood-Stage sowieso drin gemacht, also oder auch nachgebaut, oder? Also.
In Hollywood schon, aber wenn du überlegst, so ab den 60ern, 70ern wurden die Kameras leichter und praktischer und man ist super viel, also eigentlich schon im Neorealismus vor allen Dingen, ist man ja auf die Straßen gegangen und so. Also ich glaube, der Neorealismus.
Und was macht man heute nicht mehr? Warum sollte man denn etwas aufwendig mit CGI nachbilden, was sowieso Aktualität abbilden soll? Das ergibt doch eigentlich gar keinen Sinn.
Sag das mal Tommy Wiseau in The Room, der irgendwie komplett die Stadt im Hintergrund in CGI gemacht hat. Nein, ich denke, dass es vor allen Dingen um Beherrschbarkeit geht. Wir haben gerade über die Probleme von der Filmproduktion gesprochen und wie schwierig und groß das ist. Und man versucht ja oft, Beherrschbarkeit reinzukriegen. Und natürlich photoshoppt man dann im Hintergrund wahnsinnig viel raus, was irgendwie stört. Also da mal eine Antenne, da mal ein Gebäude, das vielleicht irgendwie stört oder so. Und schon ist das Stadtbild ein anderes. Und dieser Gedanke geht ja noch weiter, indem man dann einfach auch, wie du schon beschreibst, nicht mehr rausgehen muss, sondern ganze Städte, gerade halt irgendwie in Filmen über das Altertum, über die Historie, in die komplett halt in CGI in den Hintergrund macht, während man früher oft versucht hat, Schauplätze halt irgendwie so ein bisschen umzuformen und auch irgendwie so die Ruinen von Sachen genommen hat und so oder wirklich, also noch suchen musste. Ich glaube, das macht man einfach nicht mehr. Wenn wir an Wong Kar-wai denken, da ging es ja auch viel darum, wie sie dann in andere Länder gefahren sind, um das Hongkong der 60er Jahre zu finden. Also zum Beispiel nach Malaysia oder sowas oder nach Taiwan oder so, wo man dann halt oft noch die Gebäude dieser Zeit eher gefunden hat. Und ich glaube, das macht man einfach nicht mehr. Man versucht nicht mehr, in der Wirklichkeit das zu finden, was man in seinem Film zeigen will, sondern man kann es einfacher und manchmal sogar dann günstiger am Computer machen.
Ich glaube aber nicht, dass wir in der Zukunft ein Problem haben werden, zu wissen, wie die Welt jetzt ausgesehen hat, weil wir ja in einer Welt der absoluten Dokumentation von allem eigentlich leben. Aber die Frage ist halt, ob das alles irgendwo später noch durchsuchbar und speicherbar ist, ne? Also sagt Instagram irgendwie das frage ich mich wirklich manchmal, ne? Ob wenn wir alle gestorben sein werden, sagen wir mal, weiß ich nicht wann, in 70, 80 Jahren oder so, oder noch länger, sagen wir in 100 Jahren, sagt dann irgendwie Instagram und Facebook, so, das Archiv ist jetzt frei für die Wissenschaft oder so. Also wahrscheinlich nicht, weil es natürlich bei der Kapitalinteressen dahinter hängen. Aber kann dann einfach jemand in so eine VR gehen und einfach alle unsere Chats, alle unsere Sachen, alles so durchsuchen und dann halt können dann quasi auch AIs so Geschichte erlebbar machen oder sowas, ne? Weil ich meine, Aufnahmen von der Welt haben wir ja wahrscheinlich sehr, sehr viel mehr, als wir das aus den 60ern haben, wo sich halt kaum jemand eine Kamera leisten konnte.
Ja, ich glaube an die Qualität des Internet als Archiv nur sehr bedingt, weil ich selber schon merke, dass manche Texte, die ich vor 5 oder 6 Jahren geschrieben habe, nicht mehr verfügbar sind. Und das sehe ich nicht, wieso das anders sein sollte. Du hast sicher recht, dass so gerade städtischer Raum oder so sehr viel abgegrast und abgefilmt wird. Und ich kann jetzt heute auf YouTube gehen und eine Stadt ansehen und dann zum Beispiel sagen, hey, ich möchte Kerpenbrücken, wo ich mal gewohnt habe, zum Beispiel das Schwimmbad sehen. Und dann habe ich da Drohnenaufnahmen davon und habe so komische, nostalgische Schübe, weil dieser Ort noch genauso aussieht wie vor 20 Jahren oder so. Aber es wird, glaube ich, auch in einer gewissen Weise selektiv sein. Also manche Sachen werden halt unsichtbar bleiben, weil nur Filmemacher den Blick haben, die zu zeigen. Also ich glaube jetzt so Orte wie zum Beispiel, was weiß ich, in Vitalina Varela gefilmt werden, die werden wohl wahrscheinlich nicht von Touristen oder von den Leuten, die YouTube-Kanäle betreiben, halt gefilmt werden.
Weißt du, was ich mir gerade vorstelle? Das ist wie so Historiker in so Es gab dieses Merkel-Interview, ich habe da nur heute so einen Twitter-Ausschnitt ausgesehen. Vor der letzten Bundestagswahl wurde Merkel ja auch so von Influencern interviewt. Also nicht von Le Floyd, das war ja davor, sondern von so anderen Influencern. Mhm. Und dann sagt so eine zu ihr, so eine recht junge, ja, das ist übrigens mein erstes Interview, was ich gerade mache mit Ihnen. Dann sagt sie, erstes Interview überhaupt. Ach, und Sie machen sonst nur so Selbstdarstellungen. Und dann geht sie zurück. Und ich stelle mir gerade vor, weißt du, wie so Historiker in 50 Jahren da sitzen und wissen wollen, wie sah Straße XY auf, und sie finden halt nur so Insta-Stories und Follow-Me-Around-Videos und müssen sich das halt alles angucken, um so im Hintergrund zu sehen. Aber wie war eigentlich nochmal die Kirchenfassade da? Wie war eigentlich die Architektur dieses Einkaufszentrums? Und gucken, müssen dann immer so ausblenden, dass da jemand gerade erzählt, wie er sich jetzt irgendwie auf ein Date trifft oder schick macht oder welche Pokémon da jetzt man bei Pokémon Go jetzt gerade sich holen kann oder sowas. So, irgendwann muss sich das alles nochmal irgendein armer Wahnsinniger anschauen.
Ja. Ich glaube, dass es immer noch genug Lücken gibt, die halt nur Leute mit einem sehr eigenständigen, sehr idiosynkratischen Blick halt irgendwie offenlegen können. Dafür ist Kino in Teilen eben auch da.
Ja, total. Und ich finde, ich habe das Gefühl, ich gucke jetzt so viele Klassiker für die Specials, und ich habe das Gefühl, dass mir bei Cronenberg, also das, manchmal habe ich das Gefühl, ich gucke alte Filme und die sollen alle genial sein, und ich gucke die jetzt mit meinem naiven, jetzigen Blick drauf und habe so das Gefühl, oh Gott, das ist was ganz Großes, ich muss jetzt auch die Genialität finden. Und bei anderen, wo ich das Gefühl habe, die sind umstritten besprochen oder sowas oder keine Ahnung, gucke ich dann so drauf und denke so, ich sehe jetzt eher mit Abstand, nee, wie will ich das sagen, andersrum. Früher hatte ich das Gefühl, wenn ich Klassiker gucke, dass ich das Gefühl habe, die waren früher mega erfolgreich, weil die was ganz neu gemacht haben. Aber jetzt habe ich eben das schon ganz oft in neueren Filmen gesehen, und für mich ist jetzt dieses Neue nicht mehr da drin, und ich muss jetzt quasi so ein bisschen abstrahieren und mir vorstellen, auch ein bisschen, wie das wäre, das jetzt zum ersten Mal zu sehen, was das Besondere daran ist. Und es gibt aber andere Filme, wie jetzt bei denen von David Cronenberg, bei denen ich das Gefühl habe, gerade durch den Abstand und gerade dadurch, dass das jetzt alles ganz anders aussieht, ist es vielleicht nicht immer auf einer inhaltlichen Ebene oder auf einer filmischen oder auf einer Schauspielebene so besonders, sondern auch auf einer Ebene dessen, wie das einfach alles aussieht und dargestellt ist. Das ist jetzt ein bisschen wirr gesagt, aber ich habe bei Cronenberg mega den Spaß, das will ich eigentlich sagen, diese Sets der späten 80er und der 90er zu sehen. Also alles, was da dran hängt, die Frisuren, die Klamotten und sowas. So, ich finde das total geil. Und ich weiß noch, ich habe da manchmal auch so leichte Flashbacks vielleicht aus meiner Kindheit. Stimmt, es gab mehr Glastische. Stimmt, Leute hatten diese und diese seltsamen Muster an und sowas. Sachen, die vielleicht auch noch gar nicht von der aktuellen Jugendkultur alle wieder aufgegriffen worden sind. Also wir haben ja so ein paar stilistische Sachen aus den 90ern, die es wieder gibt, oder viele, aber zum Beispiel diese sehr großen Anzüge, die wir auch bei Seinfeld und sowas immer noch sehen, das ist irgendwie nicht zurückgekommen, zum Beispiel. Boah, so. Und ich habe da total den Spaß dran, gerade merke ich bei Cronenberg. Ja.
Dieses Interview, wo Cronenberg, ich glaube, mit John Landis und John Carpenter bei Mike McGarris im Studio sitzt, Cronenberg sieht einfach aus, als hätte er einen Buckel durch diesen riesen Anzug. Also es ist völlig schräg. Aber ich finde, David Cronenberg ist ja ein hervorragendes Beispiel eigentlich für das, was Monsieur Crono gerade hier beschreibt, weil er ja einfach ein hervorragender Filmer von Toronto einfach ist. Also jemand, der da nie weggezogen ist und der uns wirklich den Wandel dieser Stadt zeigt in weiten Teilen. Also der uns ja auch gerade die Architektur immer so hervorhebt, der so dieses Modernistische in den 70ern und in den 80ern so total skeptisch beäugt und dann in den Städten Also wirklich dokumentiert tatsächlich im weitesten Sinne, wie die sich verändern und so. Also ich finde, Cronenberg ist echt ein hervorragendes Beispiel, weil das ja auch so Teil dieser Stimmung ist. Also es ist ja so ein Grundunbehagen einfach dadurch, wie die Gebäude aussehen. Also wenn man sich Crash anguckt oder so, da finde ich, spürt man das, was Ballard immer meinte, wenn er so diese antiseptische, Chromium geprägte Gegenwart irgendwie meint. Das, also Es gibt so ein paar Filmemacher, die es hervorragend können. Nicht nur Heinz Emilkholz, der ja tatsächlich halt Literatur, Architekturfilmer ist, sondern ich musste letztens bei Jackie Chan daran total denken, weil der irgendwie in den Niederlanden gedreht hat und auch so diesen Übergang von den 80ern in die 90er architektonisch so total perfekt eingefangen hat. Also er klettert dann halt diese Gebäude so hoch und runter und springt von einem zum anderen. Und ich dachte an vielen Stellen so, spannend, dass das mal so aussah, wie da, was da wohl heute steht.
Ja, manche sind wahrscheinlich gut drin, weil sie es extra auch suchen. Und ich glaube, dass es bestimmt auch viele gibt, die so unfreiwillig gut da drin sind. Also so wie Til Schweiger daran gut ist, unfreiwillig Ideologie, richtig viel Ideologie in seine Filme zu packen. So sind, glaube ich, andere so ganz gut klar, da drin, weil die es gar nicht merken. Ja.
Also bei Jackie Chan ist es halt 100% so, weil der guckt, wo kann man da hochklettern? Wie kann man da von einem zum anderen springen? Das ist halt ein Blick, den kein anderer hat. Also wer würde sonst so da drauf gucken? Ich laufe nicht durch New York und denk mir, wie komme ich da hoch mit bloßen Händen?
Das ist eigentlich geil, ja. Das ist eigentlich cool. Da könnte man, glaube ich, ewig drüber reden. Was sind Zugänge, die am Ende interessant sein können für eine Betrachtung, aber vorher hat jemand überhaupt nicht dran gedacht, ne? Also, dass zum Beispiel jemand, weiß ich nicht, sich überlegt, okay, müssen halt ganz viel Autorennfilme drehen, also ganz, ganz viele Autos halt in seinen Filmen hat und später aber irgendein Verkehrsplaner oder sowas sich die anguckt und sich fragt, okay, wie haben die das eigentlich früher? Wie sind die eigentlich gefahren? Wie war das aufgebaut und sowas, ne? Also, dass man so einen bestimmten Zugang daran hat und jemand anders dann das gebrauchen kann für eine Betrachtung oder sowas, ja.
Ja, Cronenberg natürlich auch ein großer Autofilmer.
Ja. Hubert hat geschrieben, eine sehr lange Mail geschrieben, er das nicht komplett vorlesen will von ihm. Es geht so ein bisschen darum, wie er eigentlich auch so zur Filmkritik gekommen ist, dass er in der Jugend irgendwie viele Filme geschaut hat, dann ist es so ein bisschen abgeebbt, dann ist er mit Kino Plus wieder dazu gekommen. Das war ja bei mir witzigerweise auch so, also dieser Rocket Beans Kosmos aus Plauschangriff und Kino Plus haben ja auch dazu geführt, dass ich irgendwann den Pencast aus diesem Online-Magazin Dr. Peng, was wir damals schon hatten, irgendwie gemacht habe. Und er meinte, er hat Kino Plus gesehen, dann hat er die Filmanalysen von Wolfgang geguckt und dann hat er Shots entdeckt und dann war Shots für ihn der endgültige Auslöser, Filme anders zu sehen. Das finde ich erstmal schon total cool. Das merken wir übrigens, oder das kann man jetzt im Discord auch mehr so mitbekommen, ne? Und man merkt schon, dass diese von Wolfgang zu Shots und Katzbrücke, dass es die auf jeden Fall gibt, ne? Also, dass das halt so irgendwie dann, klar, man ja auch oft angefragt, aber auch oft zu Gast und sowas, dass Leute so darauf gekommen sind. Und gleichzeitig finde ich aber auch witzig, dass er schreibt, erst Kino Plus, dann Wolfgang, weil Wolfgang auch schon öfter zu mir meinte, dass dieser Auftritt bei Kino Plus, dieser erste, auch total viel gebracht hat für ihn wiederum, ne? Damit Leute ihn sehen und so ein bisschen sehen, was für Arbeit er macht und so weiter. Und deswegen ist man ja so ein bisschen auch mit diesen unterschiedlichen Projekten verknüpft, ne? Also Stefan Schulz ist jetzt zum Beispiel bald zu Gast, der macht mit Wolfgang auch einen Podcast oder Ole war auch schon mal da und sowas, Daniel Schreckert und sowas schon mal hier und jetzt fragt sich quasi Hubert, ob man nicht mal Schreck öfter einladen könnte und vielleicht wir mit Etienne Gade mal über Bad Boys sprechen sollten, er meint, aber das ist nur halb ernst gemeint, oder Andy Bardet zum Schnitt in Filmen aus einer technischen Sicht mal einladen sollen. Also quasi die Frage, wie steht ihr zu mehr Kino Plus bei Katz und mehr Katz bei Kino Plus? Da ist noch eine andere Frage danach. Genau, die machen wir dann. Und ich kann sagen, dass ich war ja auch mal bei Kino Plus und das war für mich natürlich einerseits also wirklich mega krass. Also so, dass sich dieser Kreis dann so schließt, ne, dass man irgendwie das mal früher mal guckt, so zu Hause und sich dann denkt, ach, sowas in der Art fände ich irgendwie auch mal ganz cool zu machen. Dann macht man es weiter. Dann guckt man halt selber auch die Videos von Wolfgang und denkt, ach cool, der ist ja auf der Berlinale. Da habe ich noch so ein Interview. Das war noch vor Shots-Zeiten. Da sieht sich Wolfgang auch noch. Und so. Und dann halt, dass sich das so ein bisschen immer aufbaut. Und mittlerweile, irgendwie, man hat mal eingeladen, sitzt da immer selber und so. Ich glaube, dass von Kino Plus mir und Katz niemand folgt. Also ich glaube, die kriegen jetzt nicht so aus dem Augenwinkel mit, was wir machen. Das heißt, mir aufgefallen, als ich Daniel geschrieben, also ich war in Venedig und habe ihm mal so geschrieben, ey, wollen wir nicht eine Schalte nach Venedig machen? Ich bin ja da auf dem Filmfestival, aber ich habe ihm das auch, also ich hatte ihm das vorher schon mal geschrieben, aber ich habe ihm das dann zu spät geschrieben, so einen Tag bevor Kino Plus war und dann haben wir es dann nicht mehr irgendwie hinbekommen, so knapp. Und da ist mir Dann hat er auch so zurückgeschrieben, ach krass, wusste ich gar nicht, dass ihr da seid und sowas. Und ich glaube, ich bin dann so davon ausgegangen, dass, weil ich so viel immer teile, was Katz macht, dass so jeder, der mal zu Gast war, so halb mitbekommt, was so los ist. Also ich glaube, oder ich habe auch schon irgendwann schon mal die Mail bekommen, ja, willst du nicht mal als Gast zu Filmfights oder sowas? Und da muss ich sagen, man bewirbt sich ja nicht irgendwo als Gast. Also das ist schon sehr unangenehm. Deswegen so, die Verbindung ist jetzt nicht so krass, dass wir dauernd eingeladen werden oder sowas zu Kino Plus und sowas. Und ich denke auch, dass die Ansätze halt von Kino Plus und Katz halt einfach sehr anders sind, Kino Plus viel breiter aufgestellt, viel so eine grobe Abhandlung von allem, was so passiert, viel Nerd-Themen und sowas. Deswegen, ich könnte mir schon vorstellen, da irgendwann nochmal hinzukommen, aber und natürlich Daniel ab und zu mal einzuladen. Ich sehe aber auch nicht jetzt so alle von da oder aus dem Rocket Bean Kosmos jetzt für super geeignet, so über einen Film so zu reden. Deswegen denke ich mal, wird das wahrscheinlich eher so bleiben, wie das jetzt ist. Ja,
ja. Und über Bad Boys werden wir ja bald sowieso sprechen.
Genau, über Bad Boys reden wir dann sowieso mal. Aber so eine Schalte, also vom Festival und so, fände ich eigentlich witzig zu machen, zu Kino Plus oder irgendwo hin. Hauptsache, wäre ich gerne als rasender Reporter irgendwo am Strand stehen will und sagen, dass der neue Chloe Zhao-Film gut war. Seth Becker hat Hubert hat noch eine Frage. Und zwar, was ist eure Haltung zur Diktatur, quasi Monopolisierung der Streaming-Anbieter? Wie zum Beispiel Tonspur, wann zum Beispiel Verfügbarkeit und ob zum Beispiel Geotracing-Filme geschaut werden können. Wenn sich zunehmend Menschen auf die Verfügbarkeit von Kulturgütern durch private Anbieter verlassen, besteht nicht die Gefahr der Beschneidung von Kunst, indem Anbieter entscheiden, was Kunst ist, zum Beispiel Auswahl, was Kunst darf, zum Beispiel keine Nippel mehr und wer Kunst konsumieren darf, zum Beispiel bestimmte Filme in Ländern nicht anzubieten. Und was ist, wenn der Anbieter, bei dem ich zig Filme digital gekauft habe, plötzlich beschließt, die Server abzuschalten, erscheint eine kleine physische Sammlung von Klassikern und besonderen Versionen da nicht immer verlockender. Eine Sache will ich sagen zu diesem, was Kunst darf, zum Beispiel keine Nippel mehr. Ich habe gehört, dass jetzt, wo war das denn? Ich glaube auch im bei uns im Discord war irgendjemand, der sich ein bisschen mit Bollywood auskannte, der meinte, dass jetzt durch Netflix in Indien radikalere Themen da gemacht werden dürfen oder sowas. Das fand ich ganz interessant in eine andere Richtung. Aber sonst würde ich sagen, klar, die Situation ist total scheiße. Und alle, die wirklich ein bisschen an Film interessiert sind, können dabei, also gerade mit Netflix, glaube ich, nicht so viel anfangen. Also das ist wirklich, ja, haben wir schon oft hier darüber geredet. Ja. Da gibt's halt so ein bisschen die letzten Oscar-Filme der letzten paar Jahre und ein paar Geheimtipps und dann halt viel, was ich gar nicht verstehe, wenn ich darauf gehe. So, ja.
Ja gut, ob du das verstehst, ist, glaube ich, nicht die entscheidende Frage. Ich glaube, wir haben über Verfügbarkeit und diese künstliche Verknappung schon viel gesprochen hier im Podcast. Ich will das nicht alles nochmal ausführen, aber natürlich sind gerade diese Streaming-Dienste recht gefährlich, zum einen, weil sie ganz konkret gegen das Kino agieren. Das heißt, sie wollen in irgendeiner Form letztendlich alle Monopolisten werden oder zumindest halt irgendwie, ja, so sagen wir ein Oligopol da irgendwie anstreben. Da wird wahnsinnig viel Venture-Kapital reingehauen. Die sind alle nicht profitabel. Und ich glaube, das, was viele Leute bei solchen Themen auch noch übersehen, ist, dass irgendwann, wenn dann tatsächlich vielleicht Studios nicht mehr in der Form da sind, dann aber nur noch das Geld, das eben über die wenigen Abonnements und die vergleichsweise noch günstigen Abonnements, die aktuell existieren, reinkommt, dann lässt sich nicht die gleiche Vielfalt und die gleiche Menge an Produktionen letztlich schaffen. Also das heißt, die werden irgendwann zu den Flaschenhälsen dieses Themen und da dieses Themas, dieses ganzen Mediums und deshalb verstärkt das dann natürlich auch die Frage nach Inhalten, nach zum Beispiel Zensur oder so, noch einmal umfassender. Also ich glaube, dieser Monopolisierungsdrang war natürlich auch schon in Studiozeiten in gewisser Weise da, aber ich glaube, der ist jetzt einfach akuter, weil einfach wahnsinnig viel Geld da dran hängt, das immer wieder nachgepumpt wird. Und das ist einfach eine riesige Blase. Also ich glaube, so ein abschließendes Urteil kann man echt erst geben, wenn diese riesige Venture-Kapital-Blase, die ein nicht profitables Unternehmen wie Netflix irgendwie permanent unterstützt, irgendwann platzt.
Aber das, ja, glaube ich auch, ja. Also Netflix, glaube ich, jetzt immer noch so ein bisschen daran interessiert ist, ach, wir machen jetzt mal was mit Lynch, wir machen jetzt mal was mit dem, wir wollen auch mal einen Oscar kriegen und so weiter, wir wollen die Leute binden, wir machen das. Und irgendwann, wir haben es ja jetzt schon gemerkt, dass die Preise irgendwann mal hochgegangen sind, ne? So ein bisschen wie bei der Gaming-Welt mit diesem Xbox Game Pass, wo jetzt sagen, ah, das ist der krasseste Deal in Gaming und mega geil und es kostet nur 1 Euro im Monat und man kann so viel da spielen. Ja, noch. Noch ist es so und das ist deswegen gerade aus so einer konsumierenden Sicht, die nicht jetzt an der krassen Filmhistorie interessiert sind, ist es noch eine ganz gute Zeit, weil man braucht halt nicht so viele Services, um, also wenn man jetzt nur unterhalten sein will, dann ist das natürlich die Zeit jetzt besser als die Zeit, in der man nur irgendwie 3 Fernsehprogramme hatte oder sowas. Da gibt es natürlich sehr, sehr viel, was man jetzt irgendwie schauen kann auf sehr vielen Kanälen. Aber ich würde auch sagen, man muss da mal abwarten. Jetzt hat doch dieser Quibi zugemacht, ne? Dieser Hochkant-Handy-Serien.
Ja. 10 Minuten. Big Bits. Bytes, sorry.
Das war auch interessant, ja. Aber
Das ist ja auch ein super Beispiel, wie viel Geld da reingeflossen ist. Also ja, wirklich Milliardenbeträge, die jetzt komplett verpuffen. Und zwar, weil man sich auch zu sehr auf, ich sag jetzt mal im weitesten Sinne, irgendwelche sehr fragwürdigen Analysen und persönlichen Zugänge verlassen hat. Also weil man dachte, hey, die Durchschnittsdauer, die ein YouTube-Video oder so geguckt wird, ist 10 Minuten, dann wollen Leute wahrscheinlich Inhalt in den Längen. Das ist ja natürlich völlig absurd. Und man merkte auch, dass man immer so die dritte oder vierte Priorität für größere Künstler, die dort eingebunden wurden, war halt. Naja, mal sehen. Ich finde halt, ein erschreckendes Beispiel ist dieser, hieß er CinePass? Dieser, dieses Abonnementsystem für Kinos quasi, für physische Kinos in den USA, das so krachend gescheitert ist. Also ich finde, das ist ja wirklich ein mahnendes Beispiel für alles, was eben bei den Streamingdiensten passieren könnte. Nämlich, dass man irgendwann an den Punkt kommt, wo sich halt, ja, so dieses Abonnementsystem eben nicht trägt.
Ja. Mal schauen, ey, keine Ahnung. Keine Ahnung. Es würde mich auch interessieren, was ihr so alle für Streaming-Dienste eigentlich so habt und wie das so bei euch ist. Das fand ich übrigens auch witzig, war eine witzige Discord-Entwicklung, dass wir dann irgendwann so alle dann gesagt haben, ja, eigentlich muss man ja den Criterion-Channel haben. Und dann wurde so ein bisschen erklärt, wie kann man den eigentlich aus Deutschland abonnieren? Geht das eigentlich? Und so weiter und so fort. Aber ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht, wie man das, was da so dann am Ende rausgehen wird. Ich find's auch so seltsam. Also es ist eh seltsam wegen Venture Capital und sowas, aber neulich muss ich nochmal dran denken, ich find's einfach so fucking absurd, dass Amazon einen Streaming-Service hat und das so ganz normal ist. Einfach so, ja, habe ich bei Amazon Prime geguckt, mit diesem riesigen Megakonzern, mit dem quasi reichsten Menschen der Welt da an der Spitze, der so alle Arbeiter komplett ausbeutet und sowas. Also es ist ja nicht mehr von der, es hat ja nicht mal diese Genese-Geschichte von Netflix, dass man sagt, ja, eigentlich haben die mal DVDs verschickt und so weiter. So, ich finde das auch einfach mega absurd. Und jetzt natürlich noch fucking Disney. Naja. Mal schauen.
Amazon verschickt auch DVDs.
Ja, das stimmt. Hast du Disney Plus?
Nee.
Ich auch nicht.
Ich habe seit gestern auch kein Mubi mehr. Also ich habe das gestern endlich mal abbestellt. Ich hatte das jetzt, glaube ich, irgendwie 4 Jahre oder sowas und habe dann endlich gedacht, so nein, ich schaue da eigentlich einfach nicht genug und das ist zu selten interessant als kuratiertes Angebot, dass sich das für mich jetzt aktuell lohnen würde. Gerade wenn man den Criterion Channel zum Beispiel hat.
Ja, habe ich auch nicht mehr. Die sponsern, ich denke immer, Mubi müsste doch einfach mal eigentlich mal Filmsachen sponsern, aber das habe ich noch nie gesehen. Ich glaube, der deutsche Arm ist ein bisschen ruhig, so was das
angeht. Der deutsche Arm ist tot. Ich weiß, dass wir bei Longtake ein paar Mal mit denen im Gespräch waren, aber da nie was draus geworden ist. Und dann sind die, glaube ich, die sitzen nicht mehr richtig in Deutschland. Die haben auch keine Social-Media-Sachen mehr und Präsenz und so. Mm.
Ja. Leon fragt im Discord, hat es einen Sinn, schlechte Filme zu schauen oder sogar zu sehen, da der Begriff schlechter Film schwer zu definieren ist? Ist vielleicht interessant, was für euch einen Film schlecht macht. Ja, das werden wir nächsten Monat sehen, oder? Wenn wir nämlich über die Filme von Michael Bay reden, das haben wir noch gar nicht angesprochen. Ich habe das jetzt mal nicht mehr so gemacht, dass wir die Votes immer hier in den Folgen auflösen, weil die Folgen dann meistens ja erst eine Woche rauskommen, nachdem der Vote gelaufen ist. Aber das war ganz interessant, weil ich, glaube ich, beide Votes, also den letzten und diesen, eigentlich nur gemacht habe, weil ich über das Kino von John Woo reden wollte. Und das jetzt beides mal nicht geklappt hat. Und jetzt haben wir gesagt, wir machen Action. Und wir machen Michael Bay. Was hältst du davon?
Na, ich finde das vor allen Dingen interessant. Also mir graut's ein bisschen. Ich habe nachgesehen und gemerkt, der kürzeste Film von Michael Bay ist 3 Minuten länger als der längste von David Cronenberg. Das ist ein bisschen beängstigend, oder?
Ja, aber diesmal sind die Autos echt.
Ja, und sie explodieren. Sie explodieren ja in riesigen Mengen. Crash ist, glaube ich, ein Film über den Fetisch von Michael Bay letztendlich. Na, ich würde sagen, natürlich lohnt es sich, schlechte Filme zu schauen. Erstmal, weil schlecht oft ja auch ein sehr kurzsichtiges Label ist, weil man auch in schlechten Filmen oft viel Interessantes findet. Also sei es jetzt zum Beispiel so Sachen wie die Architektur, über die wir jetzt gerade geredet haben, oder irgendwie Tapeten, Zeitgeist, eine bestimmte Stimmung oder eine bestimmte Art zu denken, die wir vielleicht nirgendwo sonst bekommen. Also ich glaube, schlecht finde ich nur da unangenehm, wo es so ein gewolltes Schlechtes ist. Also wo die Bemühung ist, so ein Kultfilm oder so ein So Bad It's Good Film schon zu schaffen. Also zum Beispiel bei Asylum, bei den Five-Headed Shark Attacks oder sowas. Das ist mir alles so ein bisschen zu zynisch. Aber wenn da ein Künstler ist, der krachend scheitert, also zum Beispiel ein Ed Wood oder ein Tommy Wiseau oder so, dann ist das immer für mich sehr mitreißend, weil da ja auch ein Pathos drin liegt, oder nicht? Also so jemand, der unbedingt Tennessee Williams sein will und dann halt nur Tommy Wiseau wird, das ist doch faszinierend. Und oft wird natürlich auch schlecht als Label auf Sachen gelegt, die natürlich überhaupt nicht schlecht sind, sondern einfach missverstanden. Also schlecht lohnt sich auch immer, weil man dann feststellen kann, hey Moment, ihr lagt ja alle falsch, ihr seid einfach alle Idioten. Also zum Beispiel ist Showgirls natürlich ganz offensichtlich ein Meisterwerk.
Ja, ich glaube, da ändert sich doch auch die eigene Rezeption. Also wahrscheinlich fängt man doch oft an und schaut Mainstream-Filme und überlegt oft, ist etwas spannend, sieht es irgendwie geil aus, finde ich das gut. Und irgendwann kommt man dann so ein Arthouse-Trichter und sagt, ah, okay, der ganze große Mainstream-Kosmos, das ist alles Müll. Die eigentlichen intelligenten Filme sind irgendwie die kleineren Filme. Dann ist man vielleicht davon so ein bisschen übersäuert und sagt sich, boah, alles, was Arthouse ist, ist super prätentiös und es gibt nur so ein paar bestimmte Sachen. Dann dreht man sich vielleicht wieder zurück im Mainstream und guckt dann nochmal anders drauf. Und ich habe auch das Gefühl, jetzt durch diese ganzen krassen Klassiker aufzuholen, ich auch so ein bisschen in meinen Urteilen manchmal unsicher bin und entweder vor etwas stehe und denke, okay, das soll jetzt super gut sein, aber ich finde es irgendwie doof oder das ist gilt als einer der schlechtesten Cronenberg-Filme, aber ich finde den super gut. Und dann fragt man sich so ein bisschen, was ist eigentlich, das haben wir auch in dieser Filmkritikfolge damals schon gemacht, wie trifft man überhaupt das Urteil, also ob ein Film gut ist und ob ein Film schlecht ist. Und ich denke, dass auch Filmkritik natürlich auf eine Art so ein bisschen Performance ist und nicht nach einer Formel funktioniert und nicht von einem Algorithmus getan werden muss. Deswegen man jedem Film ja auch ein bisschen anders gegenübertritt. Aber ich denke, eine Sache, und das ist auch ein Wort, das wir, glaube ich, oft benutzen, ist spannend, aber also spannend im Sinne von interessant, so spannend und interessant, sagen wir oft. Und ich glaube, dass ich auch, je mehr ich jetzt schaue, dass das mittlerweile eine meiner wichtigsten Kategorien wird. Finde ich das einfach interessant, was jemand hier versucht hat? Ist es interessant, weil es so lang ist? Oder ist es interessant, weil es so schnell ist? Oder ist es interessant, weil da man eine bestimmte Ideologie rauslesen kann oder gerade nicht? So ist es gerade irgendwie ein guter Film, weil er so verhaftet ist in seiner Zeit und jemand gar nicht merkt, was er hier macht. Also ich finde, dass diese Begriffe schon so ein bisschen dehnbar sind, man aber schlechte Filme noch erkennt und schlechte Filme oft sind, ja, wenn jemand versucht, was ganz Tolles zu machen und es hat auf der ganzen Strecke eigentlich nirgendwo richtig funktioniert oder so, oder die Teile gar nicht zusammenpassen, aber immer, also ich habe oft das Gefühl, dass das Schlechte sich oft da befindet, wo was, also oft ist manchmal sogar fast das Mittelmäßige das Schlechtere, merke ich manchmal, ja. So, weil das richtig Schlechte ist, und da findet man manchmal, kann man manchmal den Finger gar nicht so in die Wunde stecken bei so einem mittelmäßigen Film. Also ich habe es jetzt bei Trial of the Chicago 7 schon wieder so ein bisschen gemerkt. Man denkt manchmal, also manchmal lässt man sich blenden davon, dass was eine große Thematik hat und man vielleicht die Schauspielenden kennt oder sowas. Und das sind aber, ich denke manchmal, je wichtiger ein Film manchmal gemacht wird von der Öffentlichkeit, also endlich mal ein Film zu diesem Thema, endlich mal eine Sache, desto schneller hat man den eigentlich oft im Nachhinein vergessen und merkt eigentlich, wie schlecht der doch eigentlich war manchmal. Und die Sachen, bei denen Leute gesagt haben, das ist ja der größte Trash oder das ist ja so richtiger Müll, die sind manchmal gar nicht so schlecht, wenn man die nach 5 Jahren nochmal schaut und sie so im Werk des Regisseurs oder der Regisseurin betrachtet und sich denkt, nee, da ist er eigentlich in so eine radikale Richtung gegangen oder war so er oder sie selbst, dass es fast so das Kondensat dessen ist, was die Person kann zum Beispiel.
Ja, ich finde deine Kategorie der Langeweile immer noch schwierig, beziehungsweise ich finde Langeweile spannend. Wenn ich mich langweile im Kino, dann frage ich mich, was passiert hier gerade? Dann beuge ich mich nur ein bisschen nach vorne und fange halt irgendwie an, auf in gewisser Weise nochmal anders zu denken und überlege so, welchen Zugang könnte ich finden? Also ich finde, Langeweile kann auch sehr anregend sein. Ich denke auch so, warum will der Regisseur vielleicht gerade bei mir ein bestimmtes Gefühl von Taubheit, von Distanz, von vielleicht sogar Desinteresse erzeugen. Also ich finde, Cronenberg ist ja auch ein gutes Beispiel, der oft sehr kalt und detachiert irgendwie ist in dem, was er tut, wo es auch genug Leute gibt, die viele von diesen Filmen langweilig finden. Und ich finde aber dieses sehr ruhige, sehr beobachtende, sehr analytische Grundstimmung, das, was so seinen großen Reiz in Teilen auch ausmacht. Aber gut, vielleicht reden wir nicht zu viel über Cronenberg. Wir wollen ja auch noch eine komplette Folge darüber aufnehmen.
Wie kamst du jetzt drauf? Ich habe doch das Wort Langeweile gar nicht benutzt, oder?
Na, ich benutze sicher auch manchmal Langeweile, aber ich finde Langeweile nicht automatisch.
Wie du jetzt drauf kamst, habe ich gerade von Langeweile?
Ja, du hast über spannend und interessant geredet und damit so, halt genau. Das Abwesende war dann halt die Langeweile.
Genau, aber ich meinte nicht, so meinte ich das nicht. Ich meinte, du sagst oft, das finde ich spannend und meinst damit, das finde ich interessant, glaube ich. Also du sagst oft, den Film finde ich spannend, aber meinst damit nicht unterhalten.
Der ist aufregend oder so sagen. Ja, ist sicherlich.
Das wollte ich gerade, wollte sagen, so ich glaube, dass bei uns beiden, oder ich mich da vielleicht auch dir mehr annähere, aber so ein bisschen merke, dass ich diese Interessantheit fast am wichtigsten mittlerweile finde, weil ich einfach merke, es gibt so viele Filme, die ich früher alle langweilig gefunden hätte und jetzt aber merke, die sind aber nicht alle gleich für mich. So, und ich kann da schon unterschiedlichen Zugang zu finden und ich glaube, das ist schon so eine Art Entwicklungsschritt oder Richtung, in die ich mehr gegangen bin, dass ich merke, okay, das hätte ich vor 5 Jahren gesagt, der Film ist stinklangweilig oder bevor ich alle anderen Claire Denis-Filme gesehen hatte, aber jetzt sehe ich da was drin und das finde ich trotzdem spannend. Ich merke aber auch, dass ich dadurch mit manchen Leuten nicht mehr so ganz gut kommunizieren kann, glaube ich. Und nicht so, also dass ich öfter jetzt so sage, ja, ich fand das jetzt ganz gut, nachdem ich das und das und das gesehen habe, aber für dich ist es wahrscheinlich nichts. Das ist jetzt was ich öfter sage als früher.
Aber ich finde tatsächlich, das hast du auch ganz interessant rausgearbeitet, Mittelmäßigkeit ist ja oft so das größte Verbrechen, das ein Film begehen kann. Also, dass er halt einfach ein glattes Produkt von einem bestimmten System, von einem bestimmten Zeitgeist ist, wie jetzt zum Beispiel Trial of the Chicago 7, und man als Kritiker dann vor allen Dingen eine Aufgabe bekommt, das hat Jonathan Rosenbaum immer geschrieben, dass man so Bedeutung generieren soll. Also, dass man jetzt dafür da ist, als Autor, oder vielleicht eben auch als Podcaster zu sagen, warum das so wichtig ist und warum wir das jetzt gerade brauchen. Und ich glaube, da ist es halt auch immer wichtig, wenn wir nochmal zu der Frage nach dem Schlechten kommen, halt Form irgendwie so ein bisschen herauszuarbeiten und sich zu überlegen, ist das eine Form, die irgendwas Eigenständiges hat oder die zumindest halt interessant konstruiert, also die etwas tut, was irgendwie in sich wirkt und was nicht nur einfach ein Vorantreiben von Plot oder so ist. Also halt etwas, das so eine eigene Agenda unter dem reinen Vorwärtskommen ist ein Film mehr als ein Laufband.
Würdest du sagen, dass man vielleicht, also sowohl in der anfänglichen Betrachtung von Kino oder so bei Actionfans oder sowas, wenn man ins Kino gehen und unterhalten werden, dass wir aber eigentlich immer noch ins Kino gehen und unterhalten werden wollen, aber dass uns halt was anderes unterhält mittlerweile. Also dass uns nicht mehr das Klassische, was im Actionkino passiert, halt nur noch unterhält, sondern dass man seinen Blick irgendwie so weitet, dass einen auch die Langeweile unterhält, weil man halt dann selber sich überlegt, was der Regisseur wollte.
Ja, ich denke Kunstkritik ist in Teilen auch zu lernen, Freude zu empfinden. Also es gibt ja in der Filmkritik gerade in Deutschland immer wieder diesen Konflikt zwischen zum Beispiel ideologiekritischen Leuten wie Carsten Witte oder so und dann so dieser neuen Bewegung in den 70ern, 80ern, die so viel bei der Süddeutschen Zeitung zum Beispiel rumgehangen haben, Leute wie Michael Alten oder Seidel oder so, Claudius Seidel heißt er, glaube ich, genau, die halt, also das klang ja, glaube ich, alles auch so ein bisschen in unserer Filmkritikfolge an, die immer so das rein erleben wollen. Und ich glaube, was wir beide bemerken oder was uns beide in Teilen halt irgendwie reizvoll finden, ist so die Verbindung von beidem. So dieser Gedanke, wo treffen Empfindung und Intellekt irgendwie zusammen? Also wo ist ein Lustgewinn durch irgendwie das Intellektuelle halt auch irgendwie zu decken? Und das ist, glaube ich, was du beschreibst, so was man irgendwo an sich selbst merkt, dass man Spaß daran hat, Erkenntnis und Auseinandersetzung mit einem Film zu machen und dass das zusammenhängt mit dem, was der auf einer reinen Unterhaltungsebene macht. Mhm. Also ich glaube, die Unterhaltung, den Spaß, die Freude und die Begeisterung für das Medium ganz auszublenden, das ist immer naiv, weil das Teil der beabsichtigten Rezeption ist und egal was man will, auch immer Teil der tatsächlichen Rezeption. Also ich glaube, man belügt sich, wenn man denkt, man wäre ein analytischer Roboter, der nie Freude oder Zorn empfindet.
Geil, wenn wir das aber alle immer denken würden, den ganzen Tag, ja.
Na, es gibt sicher in der Filmwissenschaft und in bestimmten Teilen der Filmanalyse Leute, die sich so begreifen.
Wir spüren noch spüren wir was, Lukas. Revilo, das ist witzig, wenn man jetzt Discord-Namen vorlesen muss, vielleicht ist es auch R3Vilo, hat geschrieben, eure Meinung zu Stummfilm, ist der Tonfilm dem Stummfilm überlegen? Und da hat Matthias ergänzend zu geschrieben, guckt ihr Stummfilme irgendwie anders als Tonfilme? Ich merke bei mir, dass ich mich für einen Stummfilm immer erst aufraffen muss, obwohl ich Stummfilme eigentlich mag. Ich könnte Stummfilme auch nicht nebenbei gucken, wobei ich bei Tonfilmen je nach Film keine Probleme habe. Und ich habe den Verdacht, dass mich eine eher platte Handlung bei Stummfilmen weniger stört als bei Tonfilmen. Und jetzt kann ich dir sagen, dass ich einmal in meinem Leben erst einen Stummfilm gesehen habe und es ist das Kabinett des Dr. Caligari.
Oh.
Ja, ich glaube mit Live-Musik sogar, ja.
Nächstes Special, Stummfilmregisseure.
Ja, was, ich dachte, wir müssen mal deutschsprachige, ich muss mal ein paar Filme gucken, wo Leute Deutsch reden. Oder was machen, was nicht so anstrengend ist, weil im Dezember, Ende Dezember sind wir wahrscheinlich alle gar nicht da. Aber das kommt, gucken wir dann. Ja, wie bist du so, wann hast du irgendwann mal angefangen, so quasi einen Anfang genommen, gesagt, so jetzt beschäftige ich mich mal mit dem Stummfilm?
Ich glaube, als ich angefangen habe, mich allgemein mit Film zu beschäftigen, habe ich auch das als Phänomen wahrgenommen und habe angefangen, auch aktiv Stummfilme zu gucken. Ich glaube, was heißt, ich behandle die anders. Ich denke, dass ich Stummfilmen begegne mit so einer Grundsympathie, weil ich immer eine Faszination habe mit Kulturtechniken, die nicht, weil sie nicht in der Lage waren, auszudrücken oder unser menschliches Begreifen halt irgendwie zu fassen, weggegangen sind, verschwunden sind, sondern weil der Markt halt gesagt hat, ja, wir haben jetzt das Neue und das Bessere. Und genauso wie ich zum Beispiel Stop-Motion-Filme besonders faszinierend finde, weil da wirklich Menschen über lange Zeit an einem konkreten Objekt arbeiten, finde ich halt Stummfilme faszinierend, weil sie abstrakter sind, weil sie anders am Unterbewussten arbeiten, weil sie auf besondere Weise halt irgendwie so das menschliche Träumen und psychologische irgendwie abbilden, auch weil sie halt anders mit Kontrasten arbeiten und so. Also ich denke, ich vermisse das in Teilen in unserer Gegenwart. Ich verstehe aber auch, warum Leute das nicht mehr machen, weil die Rezeption natürlich immer so ein bisschen auch eine andere ist. Und es wird immer so ein bisschen als so ein Beleg zum Beispiel für die Naivität von, was heißt, Nostalgikern oder von Kulturkritikern oder von Fortschrittskritikern gemacht wird, dass es so diese Texte gibt, so, das siehst du bestimmt immer mal wieder auch so auf Film-Twitter zum Beispiel, so dieses Poster, dass irgendwelche Gilden dann gegen den Tonfilm waren und sagten, Tonfilm ist Kitsch und so. Aber ich glaube, dass da eine aufrichtige Kritik drin liegt, dass auch was verloren geht. Also, dass man auch in Teilen zurückgeworfen wird in der Art, Sachen visuell darzustellen, reiner darzustellen im Kino, als das eben möglich ist dann eben im Tonfilm. Und ich freue mich immer, wenn ich zum Beispiel in Kinos das Angebot bekomme, sowas zu sehen. Und natürlich ist das jetzt oft halt auch so ein bisschen so als Event aufgebaut mit einem Live-Musiker. Mhm. Aber das, finde ich, hat irgendwie auch tatsächlich was sehr Reizvolles. Und ob ich das anders gucke, ich denke, klar, ja, wer nicht. Aber ich denke nicht, dass das halt weniger wertig oder schlechter oder so ist als halt Tonfilm oder Farbfilm.
Es gibt dieses Buch von Roland Barthes, Die helle Kammer. Mhm. Da geht's um Fotografie, ne? Da meint er auch, dass so, dass Farbfotografie halt noch neu, und dann sagt er halt auch so, dass er jetzt aber nur über Schwarz-Weiß-Fotos redet, weil das sind halt die richtigen, so wie wir auch eher sehen, und Farbfotografie ist halt ein Schnickschnack oder irgendwie sowas, und ist auch witzig, halt das nochmal zu lesen, aber dann auch halt die Frage, ne, ob da nicht vielleicht sowas dran ist. Was muss man denn gesehen haben? Jetzt kommen wir, ich hol dich jetzt mal wieder auf meine Ebene runter, und vielleicht die Leute, die auch keine Ahnung von Stummfilmen haben, sag doch mal hier, was muss man denn gesehen haben? Stummfilme.
Sofort. Eine Anmerkung, die ich noch machen würde. Es gibt ja auch diesen sehr berühmten Text über den Mythos des totalen Kinos von André Bazin, in dem er halt schreibt, dass das Kino letztendlich ein idealistisches Medium ist, dass nicht das Technische das Kino voranbringt, sondern die Sehnsucht danach, eine bestimmte Idee oder ein bestimmtes Bild umzusetzen, dass dadurch dann halt technische Errungenschaften kommen. Und ich glaube, dass man halt manchmal einfach, weil man eine bestimmte Idee in der Wirklichkeit hat, dazu neigt, zu schnell voranzuschreiten zu dem, was das präziser wiedergibt, um halt die Verzerrung oder die Abstraktion von sowas wie dem Schwarz-Weiß-Kino nicht wirken zu lassen. Aber das ist eine Einschränkung, die ja wahnsinnig fruchtbar sein kann. Und ansonsten, boah, also sich jetzt auf 2 Stummfilme zu beschränken. Ich glaube, so die Sachen von Fritz Lang sind sehr gut, weil sie so ein bisschen Spektakel bieten, weil irgendwie die Frau im Mond oder halt irgendwie Metropolis eine Größe und eine Dimension.
Ach, Metropolis ist auch ein Stummfilm, ja klar, hab ich natürlich auch gesehen.
Dass die immer was bei sich haben, das auch heute noch total gut Anklang findet. Also ich finde, man sieht auch bei jemandem wie Christopher Nolan total viel von jemandem wie Fritz Lang eben im Blick und in der Art, Spektakel und Denken zusammenbringen zu wollen halt. Also ich denke, das ist immer gut. Und ansonsten natürlich halt alles von Chaplin. Also wer nicht alle großen Chaplin-Filme gesehen hat, dem fehlt was ganz Essentielles im Kino. Natürlich auch Buster Keaton, natürlich auch Harold Lloyd, aber vor allen Dingen Charlie Chaplin muss man eigentlich gesehen haben. Vor allen Dingen, weil das die beste Möglichkeit ist, große Kunst, großen Anspruch mit was unmittelbar Verständlichem und unmittelbar Zugänglichem zu verbinden. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es jemanden gibt, der von Chaplin nicht hin und weg ist. Also es gibt ja immer wieder so Angebote, wo tatsächlich noch so Projektoren so fahrende Kinos irgendwie so oder als Kinderangebot durch Gegenden fahren und da zum Beispiel auch Chaplin-Filme zeigen. Und ich habe mal irgendwo in Heidelberg auf irgendeinem Platz, es war nicht der Bismarckplatz, ich glaube, war unten bei der Kirche, ich weiß es nicht mehr genau, The Kid gesehen. Und da haben dann wirklich auch so Vorbeiläufende, man hat, glaube ich, irgendwie so 2 Euro einwerfen sollen, sind da stehen geblieben. Und das hat wirklich jeden verzaubert. Also
noch nie gehört, Charlie Chaplin, na gut.
Also das wäre ein Special, wenn wir Stummfilme irgendwann machen sollten. Das wird wahrscheinlich irgendwie auch gewählt oder so, oder das halte ich für eine Möglichkeit. Aber das ist auch ein Filmemacher, der so spannend ist. Auch dann gerade in der Art, wie er nachher kämpft mit der Ton- und der Farbfilmzeit. Also wie er sein Persona da irgendwie verliert. Also Chaplin finde ich ein super tolles Thema.
Ja, geil, dass wir mal ein Chaplin-Special machen können, wir wirklich mal zur Auswahl stellen. Manuel hat gefragt, ihr habt ja schon mal übers Aufnehmen von Podcasts gesprochen, aber gar nicht erwähnt, welche Mikros ihr verwendet beziehungsweise schon ausprobiert habt, auch um verschiedenen Aufnahmesituationen gerecht zu werden. Das würde mich noch interessieren. Ich bin gerade unterwegs, deswegen habe ich hier dieses Shure, ich bin tatsächlich gerade unter einer Bettdecke, jetzt hier mal klein aus dem Kleinen. Ich habe neulich gedacht so, ja komm, ich nehme euch mal mit in den Maschinenraum von Katz. Wir skypen zusammen und nehmen das auf. Also das ist die, that's the podcast magic. Wie heißt denn dieses, also eigentlich habe ich das Shure SM7B.
Wenn du googelst, kann ich ja schon mal sagen,
warte mal, ich bin jetzt, aber jetzt habe ich es gerade. Also das Shure SM7B habe ich normalerweise, das ist dieses ganz teure Radio-Mikro. Wir hatten das damals bei Detektor FM und das haben auch so Joe Rogan und irgendwie Maria Lorenz, die ganzen Zeit Podcasts macht, wobei die
Joe echt Rogan dein großes Vorbild.
Sau schlecht klingt. Mein großes Vorbild Joe Rogan, ja. Ich rede aber immer wenn ich die sehe, dann denke ich, die sind viel weiter weg vom Mikro als ich. Ich bin viel zu nah dran. Vielleicht muss ich auch nochmal genau gucken, wie das Mikro richtig funktioniert. Aber ich habe auf jeden Fall das und ich habe mir zu Hause so eine Tonbox gebaut, die ich auf meinen Schreibtisch schieben kann. Die funktioniert so halb. Dann benutze ich noch Anti-Hall-Tool, was so ein ganz bisschen Hall rausnimmt. Genau. Und gerade habe ich dieses 100 € Band-Shure dabei. Da muss ich jetzt wirklich nochmal googeln, wie es heißt. Was benutzt du denn?
Ich benutze hier als Mikro ein Rode, lass mich kurz draufschauen, NT1A, das ist, glaube ich, eher so ein
USB-Ding, oder?
Genau, und das verbinde ich auch über die Audiobox USB von Presonus, die also als Vorverstärker fingiert und, fingiert, so ein Unsinn halt wirkt. Und ich habe das Gefühl, irgendein Teil ist qualitativ in den letzten Monaten irgendwie hat abgebaut. Vielleicht ist irgendein Kabel nicht mehr ganz okay oder so. Ich hatte das Gefühl, meine Qualität ist irgendwie schlechter geworden. Aber im Großen und Ganzen hatte ich da bis jetzt noch nie Probleme mit und bin immer sehr gut zurechtgekommen. Ich habe irgendwie noch so ein Handaufnahmegerät, das ich für unterwegs, für Festivals oder so benutzen wollte. Aber bis jetzt bin ich noch nicht so richtig dazu gekommen. Und dafür dann irgendwie noch so einen kleinen Popschutz. Aber ja, ich habe hier dieses Rode Mikrofon und das Presonus Audiobox USB Vorverstärker Dings.
Genau, ich bin gerade das Shure SM58, das ist dieses ganz normale Konzertmikrofon, was ihr eigentlich überall so sehen könnt. Und also ich finde, für so wirklich so, wenn man wirklich so Studioqualität haben will, ist dieses Shure SM7B, dieses relativ teure Mikrofon, echt gut. Kann man schon mal, wenn man halt wirklich jetzt irgendwie länger irgendwie professionell podcasten will oder sowas, schon mal investieren, wenn man will. Ich habe aber
was
gleichzeitig
kostet das
noch.
Denn?
350 Euro.
Vielleicht sollte ich da wirklich mal irgendwann aufrüsten.
Also das kann, aber ich finde deine Spur immer so, ich weiß auch nicht, ob du das immer, du bist die einzige Person, mit der ich aufnehme, bei der ich die Spur gar nicht verändere. Also keinen Kompressor oder irgendwas, weiß nicht, ob das in deinem Ding schon drin ist oder ob du einfach redest wie so ein, ob du so eine Stimme hast, wie so ein, weiß ich nicht, wie so ein perfekter Synchronsprecher oder sowas. Auf jeden Fall muss ich daran bei dir nichts machen.
Ja. Wenn mich jemand bezahlen möchte, um Synchronsprecher zu sein, ich stehe jederzeit zur Verfügung.
Be careful what you wish for, ob du das wirklich willst. Was ich noch super krass empfehlen kann, also das ist wirklich für mich das geilste Audiogerät, was ich je hatte, ist das Zoom H6. Das kostet auch 350 Euro. Das ist ein Gerät, also ein Audiorekorder quasi, in das ihr vier Mikros reinstecken könnt, also unterwegs einen Podcast aufnehmen. Das machen wir zum Beispiel auf der Berlinale immer. Also da kann ich irgendwo hinfahren und mit vier Leuten gleichzeitig einen Podcast aufnehmen. Dafür eignen sich diese billigeren Shure-Mikrofone ganz gut, weil die nicht so ganz viel Raum aufnehmen, finde ich, und nicht so schwer sind. Also ich brenne auf der Berlinale quasi immer mit diesem Zoom H6 rum und mit vier Mikrofonen und mit den ganzen Kabeln und sowas. Und das passt alles bei mir in einen kleinen Rucksack rein. Also es ist super mobil und es ist da auch eigentlich egal, ob du auf der Straße stehst oder im Park sitzt oder irgendwo drin bist. Es klingt alles ganz okay, vor allem, weil man ja so ein bisschen diese Festival-Atmosphäre mit drauf haben will. Und das Geile aber am Zoom H6 ist, dass du auch noch vorne einen Aufsatz hast und zwei Aufsätze. Einer, der eher Raum aufnimmt, und einer, der eher wie ein Mikro ist. Also du kannst zum Beispiel auch einfach nur den Aufsatz vorne draufsetzen und das dann als Handmikro nehmen und ein Interview machen. Du kannst auch den Raumaufsatz nehmen und wenn du zum Beispiel einen Live-Podcast machst auf der Bühne, damit noch das Publikum aufnehmen. Oder wenn du Gitarrenmusik einspielen willst, mit diesem Raumaufsatz eher so die Gitarre aufnehmen und dann eher mit einem anderen Mikro dich und so weiter. Also es ist super flexibel. Und es hat einen Akku, also man braucht da nicht mal irgendwie einen Laptop dafür. Man kann es aber sogar auch an einen Laptop anschließen und als Interface benutzen quasi und damit aufnehmen. Also das Zoom H6 ist echt so, das mega geil einfach. Jedes Mal, wenn ich es benutze, denke ich, was ist das für ein Hammergerät? Gibt's auch noch, glaube ich, Weiterentwicklungen, aber die braucht man nicht unbedingt. Ach ja, und wenn du zu viert aufnimmst, hast du vier Spuren. Also du hast dann vier einzelne Spuren, was auch total geil ist. So, genug technikmäßig abgenerdet. Ben hat geschrieben, wenn ich mich nicht irre, hatte Christian erwähnt, dass er einen Freiwilligendienst in Indien gemacht hat. Darum die offensichtliche Frage für einen Filmpodcast. Bist du in Kontakt mit Bollywood gekommen? Und wenn ja, wie war's? Ich habe nur einen Bollywood-Film im Kino gesehen. Und ich glaube, wir sind in der Mitte rausgegangen, weil wir nichts gerafft haben und wir es anstrengend fanden. Aber man war da auch ein bisschen sehr blauäugig so unterwegs. Ich habe dann witzigerweise aber im Kino, und das ist einfach eins der witzigsten Filmerlebnisse überhaupt, James Bond Quantum Trost gesehen. Und dann war ich halt in so einem indischen lokalen Kino und es war alles auf Hindi synchronisiert. Also ich habe auch wirklich nicht verstanden, was die gesprochen haben in dem Film, also worum es überhaupt ging. Dann habe ich nochmal auf Englisch gesehen und dann rafft man es eigentlich auch nicht so richtig, was da genau der Plot ist. Aber geil fand ich einfach diesen Moment.
Die wollen Wasser verdampfen lassen.
Ja, die wollen irgendwie sowas, ne?
Saudummer Plan.
Stimmt, am Ende sind sie da dann in dieser Wüste. Auf jeden Fall ist einer der coolsten Kinomomente so meines Lebens, wie dann dieser Song kommt von Jack White und Alicia Keys. Und ich war halt wirklich in meiner Jugend halt der größte White Service-Fan. Und es war einfach super witzig, in so einem Kino zu sitzen, nichts zu verstehen, bis dann halt Jack White anfängt, Musik zu spielen und so zu wissen, man ist, glaube ich, wahrscheinlich der Einzige da, der gerade weiß, wer das überhaupt ist und sowas. Und das war einfach mega, mega lustig. Ich halte den Song auch immer noch für einen absoluten Knaller. Also ein bisschen schief gesungen, aber ich finde den hammergeil, diesen Song.
Ich finde das echt einen der miesesten Bond-Songs. Und ich bin ja echt kein Fan von Bond-Songs.
Und ich finde den richtig hammermäßig, den Song, ja.
Ich dachte da echt so, also Jack White kann auch nicht mehr als diese drei Riffs irgendwie.
Ja, aber ich finde das eigentlich gerade mit noch Alicia Keys zusammen eigentlich richtig, ich liebe den, ja.
Na, ist besser als Sam Smith oder sowas, aber.
Vor allem das Witzige, finde ich, ist, dass jetzt dieser Billie Eilish-Song ist doch einfach eine Mischung aus Skyfall und diesem Sam Smith-Song. Also ja, hat so ein irgendwie, bisschen, ja. Es hat fast die gleiche Gesangsmelodie, glaube ich. Naja.
Nicht so spannend.
Nicht so spannend. Bollywood halte ich eigentlich für sehr spannend und bei mir für eine riesige Bildungslücke. Also da hat jetzt, warte mal kurz. Oder war das aus dieser Mail? Genau, denn Ben schreibt weiter. Gleichzeitig frage ich mich auch, wieso die größte Filmfabrik der Welt so wenig Anklang in Europa findet. Bollywood hat hier ja häufig einen eher lachhaften Ruf. Aber ich war selber ein Jahr dort und konnte den meisten Filmen, die mir gezeigt wurden, viele interessante Aspekte abgewinnen. Viele fand ich sehr problembewusst. Three Idiots oder Padman und politisch PK oder Rainbow. Ja, hast du dich da mal näher beschäftigt?
Na, näher kann ich jetzt nicht sagen. Ich bin sicher kein Experte für indisches Kino, denn ich glaube, Bollywood ist auch gar kein so furchtbar gern gesehener Begriff von denen. Die verstehen sich schon als eigenständige Filmindustrie und nicht nur als Echo von Hollywood. Und es gibt ja auch Bombay, auf dem Bollywood als Begriff basiert, gar nicht mehr in dem Namen, oder? Es ist ja jetzt Mumbai und das heißt, müsste eigentlich ja, genau. Mollywood heißen, aber dann wirft und man dann entweder
die ganzen Telugu-Filme und sowas, genau. Und
genau, Telugu, Tamilisches, Hindisches. Ich glaube, das sind so die drei Kategorien am ehesten, oder? Und ich muss sagen, dass ich da schon vieles reizvoll finde. Ich glaube, die ersten Sachen, die ich gesehen habe, waren so Sachen wie Lagan oder so, dieser Cricket-Film oder Doom oder sowas. Die indische Version von Too Fast and Too Furious. Und ich glaube, ich finde indisches Kino reizvoll, weil es halt ein populäres Kino ist, das heißt, es kommt ohne jegliche Förderungen und solche Sachen aus und will vor allen Dingen halt um jeden Preis unterhalten. Und deshalb sind die sehr aufgedreht, sehr energetisch, sehr kinetisch, wahnsinnig vollgestopft. Also diese Masala-Filme, die ab den 70ern so aufgekommen sind, wollen ja wirklich für jeden was bieten. Also die funktionieren ja fast so buffetartig. Hier noch die Liebesgeschichte, da der Actionfilm und so. Und ich finde, die haben diese reizvollen, plötzlichen Wechsel in der Stimmung, die in vielen anderen Kinos, die auf ähnliche Weise erfolgreich geworden sind, wie zum Beispiel das Südkoreanische, wo ja auch so brachialer Slapstick auf totales Drama auf eine Musiknummer wechselt. Das hat man im indischen Kino nochmal, glaube ich, potenziert. Und ich finde die einfach oft sehr unterhaltsam in ihrem Exzess, in ihrer Größe. Und einfach auch in der völligen Abwesenheit von Ironie. Also ich glaube, dass große Teile des Hollywood-Kinos sehr zynisch mittlerweile sind. Und bei indischen Produktionen steht man oft viel mehr zu dem, was man schildert und schildert das halt ohne so diesen Bruch, der später sich in vielem, was irgendwie in Hollywood passiert ist, dann eben so angeeignet hat. Und ich glaube, ich finde, du hast bei denen auch noch vieles aus dem Classical Hollywood, so aus dem Golden Age Zeiten, so diese Riesenstars, die halt so einen ganzen Film so ultra dominieren, also Shah Rukh Khan und Amitabh Bachchan und sowas, die ja immer noch Heroes, die ja immer noch Helden genannt werden. Also ich finde das irgendwie schon spannend. Und ich meine, ich glaube sowas wie Three Idiots oder so, der ja auch irgendwie in der IMDb immer auftaucht, ganz hoch in dieser Top 250er Liste, weil jeder, der den sieht, den irgendwie unterhaltsam findet, sind ja auch ein guter Zugang. Und ich glaube auch, dass so Sachen wie Om Shanti Om zum Beispiel, der so die Geschichte des indischen Kinos so nacherzählt, der so ein bisschen so Millennium Actress oder sowas ist für das indische Kino, jetzt sicher nicht genauso analytisch und clever, aber so einfach als Feier des Ganzen, dass sowas auch schon reizvoll ist. Und gerade mit diesen tamilischen Produktionen von Leuten wie S.S. Rajamouli, da finde ich vieles von dem, was mich früher so am Hongkong-Kino begeistert hat. Also in Bahubali, die beiden Teile, oder zum Beispiel auch Ai oder 2.0. Da habe ich auch ein paar Sachen von einem Kino gesehen in Mannheim, das ja auch irgendwie so eine gewisse indische Community hat, wo dann auch alle mit ihren ganzen Familien waren und dazwischendurch dann in diesen Pausen, die immer kommen, auch so das Essen auspacken und so. Das war schon immer eine coole Erfahrung, weil man sich, das fühlte sich auch so ein bisschen an, als würde ich tatsächlich wirklich gerade irgendwo in Indien den Film sehen halt. Und wenn das ein Zugang ist, dann sieht man einfach so, dann wird so die eigene Erfahrungswelt oder der Grundzustand des Kinogängers nochmal so ein bisschen relativiert. Und ich will das, was er gerade angebracht hat, gar nicht von mir weisen. Da liegt sicher auch was Exotisierendes in meinem Blick. Da ist sicher auch eine Begeisterung für das Andersartige, für eine Erfahrung, die ich sonst im Kino nicht so habe. Aber ich glaube, es lohnt sich, dem so zu öffnen. Und ich, also gerade die Bahubali-Filme sind sicher auch ein super Einstieg, weil die halt so erstmal auch irgendwie Actionfilme sind.
Ja, aber das ist eigentlich tatsächlich auch ein bisschen interessant, glaube ich, so zu gucken. Also dieses Exotisierende, ne, da merkt man halt auch, an welche Idee, glaube ich, vom Westen, in welche man so rein sozialisiert worden ist und was man so, also ne, in welchen Filmnationen man wirklich dann auch die verschiedenen Regisseure und Regisseurinnen kennt, beim Namen kennt und bei welchen man so sagt, ach ja, stimmt, Bollywood gibt's auch noch, Nollywood gibt's auch noch, das südkoreanische Kino, da weiß man dann schon so ein bisschen mehr, wie hängen die alle zusammen und sowas, wer wird auf Festivals gezeigt, dann so Lateinamerika und so. Also ich glaube auch, dass sich das da wirklich mal lohnen würde, also nicht nur einmal ein Special zu machen, sondern mal wirklich, vielleicht wirklich eben auch mit jemandem, der sich richtig gut damit auskennt, das mal so ein bisschen auseinanderzudröseln, wer ist eigentlich wer und steht für welchen Stil und bei wem schaut man sich dann auch doch mal das ganze Werk an und schaut so, wie verändert sich der und sowas und was ist dann, was gibt's für Stile und was gibt's für Sachen. So, ich glaube, dass wir das auf jeden Fall mal machen sollten, um erstmal das Tor aufzustoßen und dann uns da auch mal so ein bisschen drin rumbewegen sollten, um mal so einzelne Sachen rauszunehmen, ja.
Indien ist ja sicher auch so ein Fall von einem Nationalkino, jetzt im weitesten Sinne, das halt so diese Arthouse-Erfolge hat, also mit Satyajit Ray, die halt total viele rezipiert werden, die auf den großen Festivals laufen. Aber die Filmkritik hat oft einen blinden Fleck für das Populistische, für das Mainstream-Kino von fernen Nationen. Also zum Beispiel auch in Mannheim liefen hier die ganze Zeit so diese türkischen Main-Street-Filme, diese sehr blut- und bodenorientierten Erdogan-Krieger-Filme und so. Und da wurde dann kaum drüber geschrieben, das wurde kaum besprochen. Das finde ich immer eine totale Lücke der Filmkritik. Man müsste das viel mehr machen. Und auch so dieses indische Mainstream-Kino ist oft eher so eine Kuriosität, während da, glaube ich, wahnsinnig viel drin liegt, was man auch, also was tatsächlich auch für eine breitere Öffentlichkeit funktionieren würde. Also nicht alles sicher, aber das ist sowas, was eine Filmkritik auch versäumt hat, den Leuten so ans Herz zu legen.
Ja, und es ist natürlich auch so, genau, weil man dann, und dann kriegst du aber auch oft so die Problemfilme, ne? Also dann ist es oft so, wir nehmen jetzt mal hier diesen einen chilenischen Film, der jetzt die Situation von so und so mal erklärt. Und dann kommst du da so in den Oscar-Circuit, weil das dann halt wieder ein Film ist über irgendwelche Kinder, die in Minen arbeiten müssen oder irgendwie sowas halt so. Und stattdessen mal zu gucken, okay, was ist da aber eigentlich mega populär, was ist auch vielleicht mega witzig oder extravagant oder sowas, was gucken die Leute da, was verdient da viel Geld? Das ist, kann interessant sein. Und das schließt eigentlich so ein bisschen an die nächste Frage an, weil Philipp uns gefragt hat, warum tut sich das Komische in Deutschland so schwer? Damit meine ich noch nicht einmal Highbrow-Comedy, sondern auch gerne stumpfere Sachen im Sinne von Starsky und Hutch oder Harold und Kumar oder Romcoms. Die letzte gute Komödie war meines Erachtens Bang Boom Bang, wobei dies auch etwas länger her ist. Ja, das ist sehr lange schon her. Es war in den 90ern, glaube ich, ne, ist der Film rausgekommen, also auch schon so 20 Jahre her. Das ist so ein bisschen die Frage ja auch, ne? Deutschland Populärkino, so was passiert da eigentlich? Es gibt ja schon immer öfter mal Komödien. Ich bin ja nicht, wie glaube ich die Leute wissen, jetzt so ein Kritiker, der, oder weiß gar nicht, ob ich, also jetzt der dauernd ins Kino geht und irgendwie jede deutsche Komödie oder so gucken muss, um dann eine Kritik zu schreiben oder sowas. Ich überlege ja nur, was machen wir im Podcast, und da machen wir eigentlich immer, sogar um Comedy, muss man ja sagen, eigentlich einen großen Bogen rum, und in deutsche Comedy einen Riesenbogen, aber auch im deutsches Populärkino eigentlich fast auch. Filme, die ich richtig witzig fand in letzter Zeit aus, das ist auch nicht in letzter Zeit, das war noch aus Penkers-Zeiten, waren Der Bunker und Selbstkritik eines bürgerlichen Hundes. Die fand ich beide mega witzig, und das waren auch so ein bisschen kleinere Filme. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass mir auch ein bisschen was entgangen ist in den letzten Jahren, was es so aus Deutschland Kleineres, Witzigeres gab. Aber ich finde so international die Situation der Komödie nicht so gut. Und in Deutschland oft hat man halt das Gefühl, also ich habe es jetzt nochmal gemerkt, ich hatte dieses James Acaster Special ja neulich empfohlen, da habe ich so gemerkt, James Acaster macht so vier Sachen und ein deutscher Comedian würde eine dieser vier Sachen halb machen. Also bei deutschem Comedy wird dann oft so gesagt, okay, wir haben halt die eine Sache, du hast halt die eine lustige Stimme oder du bist halt immer der über seine Frau redet oder sowas. Ne? Halt also, dass wirklich sich so ein Stick genommen wird und dann wirklich bis zum Erbrechen durchgezogen wird. Und das ist sowas, finde ich, wo deutsche Comedy manchmal einfach nicht so krass smart ist oder so inventive ist. Und ich weiß auch nicht, ob, ja, so, also diese kleinen witzigen Filme sind auch nicht so gut angekommen. Und sonst habe ich das Gefühl, dass man da, also das ist auch der deutschen Mainstream-Comedy ja auch völlig egal ist, was die Filmkritik macht und darüber schreibt oder sowas. Sondern geht's halt nur so um Masse. Und also wir werden davon, glaube ich, nicht so richtig abgeholt. Ich weiß nicht, ob es was gibt, worauf man sich so einigen kann, wo man sagen kann, das ist in Deutschland super erfolgreich heutzutage und es finden auch alle so richtig lustig. Teddy Teclebran, glaube ich, heißt er so? Den finden viele meiner Freunde schon sauwitzig und der ist auch wirklich sau erfolgreich. Da kommt ich das vielleicht so ein bisschen zusammen. Ich kenne
ihn gar nicht. Ist das dieser Angelo Merkel-Typ?
Ja, der Angelo Merkel, der Antoine auch so macht und sowas in diesen Jogginghosen mit diesem aufgeklebten Bart und sowas. Weil der halt hat so eine Rolle, die halt immer spielt. Die Rolle ist halt einfach arschwitzig und vieles davon ist halt mega spontan so. Und es ist nicht so, es macht sich nicht direkt über eine. Also es ist eigentlich dieses, was man ja immer witzig findet, ist ja dieses selbstsichere Fool-Charakter findet man ja immer. Also jemand, der super selbstsicher ist, aber halt offensichtlich super dumm. Das macht er halt viel und der ist schon
das Lukas-Bawenschik-Prinzip.
Sau witzig. Genau, andere nennen das das Lukas-Bawenschik-Prinzip, ja.
Na, ich denke, dass hier, wie bei vielen anderen Sachen, natürlich auch unser Fördersystem verantwortlich ist. Also natürlich nicht komplett, aber ein Aspekt ist sicher, dass da Redakteure sitzen mit einem recht eingeschränkten Geschmack an vielen Stellen und dass gerade Komödien da oft, wenn sie nicht halt offensichtlich erfolgsversprechend sind, so ein bisschen durchfallen. Also ich glaube, beim Film ist das Problem mit Komödien ähnlich wie zum Beispiel beim Action- oder beim Horrorfilm, dass das als eigenes Genre immer so seine Probleme hat, die richtige Unterstützung zu bekommen, dass sicher auch, ich meine, wenn man jetzt historisch betrachtet, da ein Teil der Kultur halt einfach verloren gegangen ist, weil die lustigsten Deutschen alle gegangen sind und das ist eine Lücke, die wir jetzt heute noch merken. Also stell dir mal vor, wir hätten Ernst Lubitsch bis heute gehabt oder so, der wäre jetzt irgendwie vor 15 Jahren gestorben. Das wäre natürlich, glaube ich, dann vielleicht noch mal ein bisschen was anderes. Also wir haben ja diese Tradition an Teilen auch. Also wir haben die auch in der Theaterkultur gerade irgendwie in der Weimarer Republik noch und danach wird's dann halt schwieriger. Und ich meine, das fängt dann ja auch schon so an bei diesen ganzen Heimatfilmen und den Lümmelfilmen und so. Das war immer alles sehr eingeschränkt. Und dann auf anderer Seite denke ich auch, dass das viel das Problem ist. So, was du beschreibst, sind oft Produkte, die so E- und U-Kultur zusammenführen, die so als Mittelding, als Mittelbrau in irgendeiner Form existieren. Das klang ja auch dann in der ursprünglichen Frage so ein bisschen mit an. Und ich glaube, damit tun wir uns in Deutschland immer noch recht schwer. Also ich glaube, wir sind immer noch an dem Punkt, wo wir alles, was vermeintlich U-Kultur ist, sehr kritisch beäugen und was E-Kultur ist, dann zu leicht vielleicht überhöhen, auch wenn es dann vielleicht eigentlich mittelmäßig ist. Also ich denke, dass wir hier diese Dichotomie noch stärker haben als in vielen anderen Ländern. Das ist ja, glaube ich, auch sowas recht Amerikanisches, oder? So dieses Zusammentreffen solcher Aspekte viel stärker.
Ja, und ich glaube auch eben, Deutschland ist eine sehr alte Nation und wir haben halt auch sehr viele so Comedy-Sachen, die so etabliert sind, die, glaube ich, ein junges Publikum einfach kaum mehr so zugänglich finden, also diese ganze politische Kabarettkultur und
das
sowas,
wo
man das Gefühl
schlimm,
hat, das
ja
ist
sagen.
Wirklich, also ich war da auch irgendwann mal mit meiner Mutter in so einem Ding, wir sind dann auch bei der Hälfte gegangen, weil wir es so scheiße fanden, wirklich, was da war, also wirklich so ein, wo dann nur so ein Nachäffen ist und so ein die da oben und keine Ahnung was und nichts richtiges Spannendes passiert.
So
und
voll Kapispas.
Genau sowas und gleichzeitig glaube ich aber auch, dass wir sehr super witzige Leute, also ich hatte zum Beispiel bei Foto 3 das Gefühl, dass der Film halt in Teilen einfach auch mega witzig ist, halt auf eine ganz andere Art und einfach Jokes, die wir halt anders machen würden, so. Und ich glaube aber, dass man, ich hatte neulich irgendwo gehört, hat Donny O'Sullivan darüber geredet, dass er hat irgendwie kein Management, aber war mal bei irgendeinem Coaching oder sowas und dann meinte er, die Leute versuchen einen halt auch immer so krass in so eine Rolle dann zu drängen. Also du hast jetzt diesen einen Witz gemacht und du bist jetzt der Typ, du bist jetzt Kristall, darf der das oder sowas und das musst du jetzt wie bescheuert halt durchziehen bis zum Ende. Und ich tippe mal, also man sieht's ja manchmal so, ich glaube, wo die richtige, wahrscheinlich neue deutsche Comedy gemacht wird, ist viel in Insta-Stories, in TikToks und sowas, da passiert, glaube ich, auch viel. Und ich glaube, aber weiß aber nicht, ob die Leute noch mal ins Fernsehen oder ins Kino überhaupt kommen, ob das da tatsächlich stattfindet oder sowas. Also es ist ja schon interessant, dass man sich wirklich wie bescheuert immer noch an wen wie Helge Schneider oder sowas klammert, wo man sagt, okay, der hat's mal auch durchgezogen für eine richtig lange Zeit und sowas und das ist auch so ein bisschen ein Unikat, also bis jemand auf diesem Level nochmal so rauskommt, weiß ich nicht so genau und die Leute sind, also wir merken es ja auch, wenn wir Fernsehen einschalten, das sind dieselben Leute, wie als ich damals noch, also als ich als Kind Genial daneben geguckt hat, die laufen da alle immer noch rum, das ist Elton, das ist irgendwie Bernhard Hoecker und sowas und diese Leute.
Was macht eigentlich Ingolf Lück?
Ja, da weiß
oder
ich auch nicht.
Oder Markus Matthias Profitlich. Oder
und dann gab es ja eine kurze Zeit, wo das, glaube ich, stattgefunden hat, wo heute kritischer drauf geguckt wird, war der Schuh des Manitou. Also ich glaube, das war so ein Moment, wo man das geführt hat, das ist krass der erfolgreichste Film der Welt und irgendwie fanden das auch sehr viele Leute lustig und sowas, Bully Parade noch und so. Da gab es mal so eine Zeit, dann kamen ja diese ganzen Otto Männer allein im Wald und sowas, diese ganze Geschichte. Also ich glaube, man hatte so eine kurze Zeit.
Na, Otto war ja sowieso davor schon ein Riesenerfolg.
Genau, Otto
der
war davor
in vielen Jahren den erfolgreichsten Film des Jahres gemacht.
Genau, aber der hatte ja so ein Revival dann mit diesem
Siebenzeigefilm,
der so ein bisschen so ein Nachschub des Manitou ja irgendwie so kam. Also ich glaube, da hatte man so einen Moment, wo man dachte, da passiert jetzt mal was, aber jetzt so gerade, also ich weiß, klar, Bulli macht auch immer noch irgendwelche Filme, aber es ist alles so, also
ja.
Was ist alles so verstaubt?
Mehr,
also man hat irgendwie nicht so das Gefühl, jetzt ist ja dann eine Familie und die sind super konservativ und die nehmen jetzt einen Geflüchteten auf und der wirklich, ich penne schon ein, wenn ich das, also da rollen mir schon die Augen aus dem Kopf, wenn ich nur das lese, worum es da scheinbar geht, so, und dann, wenn man sich dann mal da reinwagt, merkt man ja, oh Gott, das ist noch schlimmer, als man gedacht hatte, also sowas Junges, Freshes, ich glaube, da passiert viel auch auf YouTube oder sowas und das, da merke ich dann manchmal, dass ich auch in so einer Zwischengeneration bin, die noch viel am Film, Kino und so hängt und an bestimmten Sachen, aber vieles, glaube ich, auch nicht ganz kenne. Also ich bin mal gespannt, was da noch so passiert, was
aber
da noch
Fresh
so kommt.
Talk oder aber, so ist doch auch einfach nur Otto mit anderen Mitteln, oder?
Genau, den kenne ich jetzt nur auch nur vom Namen, aber es gibt diesen einen Flovarion, kennst du den?
Ja, super erfolgreich, immer so 3 Minuten Sketcher am ehesten.
Genau,
oder?
Ich finde,
er mit sich selbst oft redet.
Er ist nur er selbst, der alle Charaktere spielt.
Genau, er spielt sich selbst in Rollen.
Und er hat so einen hohen Output, dass es, ich wollte es immer schon mal, ich habe eine Zeit lang mal die Videos immer so geguckt und wollte es immer mal ein paar Freunden von mir schicken, aber jedes ist nicht gut genug, aber so ein paar Gags, ein paar kennt man auch schon von anderen und sowas sind da so drin, aber dann merke ich so, es gibt auch neue Formate und andere Sachen, nur es macht, glaube ich, keinen Sinn jetzt zu sagen, Flovarion kriegt jetzt seinen eigenen Film. Ich tippe mal, dass wir, was deutsche Comedy angeht, auf Netflix noch irgendwas sehen werden. Ich tippe, also wir haben es ja ein bisschen bei How to Sell Drugs, die ich jetzt auch nicht so, die fand ich visuell halt sehr beeindruckend, die Serie von der BTF, aber so inhaltlich nicht so besonders, aber ich tippe mal, dass wenn bei allem, was ein bisschen, wo man eine jüngere Generation ran darf, glaube ich, ist das deutsche Kino wahrscheinlich nicht der Ort, in dem wir das sehen werden, falls es kommt.
Ich finde es halt wirklich super schwer, ein Positivbeispiel rauszusuchen. Also mir fällt kaum was ein. Eigentlich bin ich jetzt auch, wenn ich ehrlich bin, jetzt nicht jemand, der so Comedy-Nerd ist, der sich da irgendwie auch, der immer auf der Suche ist oder sowas, sondern ich weiß irgendwie, ich finde halt immer wieder mal zufällig oder so Sachen, die dann halt rumgehen oder so und finde das dann auch immer ganz lustig, aber ich bin jetzt nie jemand, der so auf der Suche ist nach der großen neuen Comedy-Bewegung in Deutschland. Ich merke nur, dass du halt genau wie in den USA eine bestimmte Form von Politisierung der Comedy hast, die nicht wahnsinnig reizvoll ist. Also ich finde gerade diese John Olivers und so in den USA, wo es dann stärker darum geht, einen klugen und korrekten Punkt zu machen und politisch das Richtige zu sagen, wo das wichtiger ist als der Gag. Ich finde das alles, politisch bin ich ja oft bei denen, aber ich finde das dann nicht wahnsinnig reizvoll und interessant. Und ich habe auch das Gefühl, das ist so ein bisschen das, was bei uns im Kabarettbereich passiert, dass es mehr darum geht, das Richtige zu sagen, als lustig zu sein. Und für Handwerk und Form irgendwie, da wird sehr wenig drüber nachgedacht. Und ich glaube, so gerade so diese spezifischen Sachen, die vielleicht so eine leichte, schräge Comedy, da gibt's wirklich dann nur so Leute wie Helge Schneider und wir haben jetzt irgendwie keinen Charlie Chaplin hervorgebracht als deutsche Kultur oder wir haben das dann halt irgendwann verloren. Und ich glaube, das merken wir immer noch, dass das so ein bisschen fehlt. Oder auch so ein Jacques Tati, verstehst du, was ich meine? So ein Humor, der jetzt nicht so, der so subtil ist, dass er irgendwann sich in so Beobachtung und Welt verliert. Also so was Sanftes, das ist im deutschen Humor irgendwie ganz selten zu finden. So die leichte Berührung.
Ja, ich meine, Leute sitzen halt immer noch mit dem Wein abends da und schweigen sich an und fängt einer an, was von Loriot zu erzählen, weil man sich an nichts anderes erinnern kann. Das ist schon so. Und was ich, das habe ich auch schon mal so, ich hätte gerne in Deutschland, aber auch so an sich, aber ich hätte gerne so eine neue Art Helge Schneider-mäßige Clique oder wie, vielleicht wie das auch bei Flight of the Conchords und dann gab's diesen What We Do in the Shadows Film oder sowas, so eine Clique, die immer mal was anderes macht, die mal einen Sci-Fi-Film machen, mal einen Action-Film, mal so einen Buddy-Comedy-Film, mal sowas Bud Spencer, Terence Hill-mäßiges oder irgendwie sowas, so die einfach immer wieder so weiter drehen, die mit wenig Geld, aber irgendwie am Ende kommt viel bei raus, sowas drehen, das fände ich interessant und fände ich cool. Ich bin eigentlich sehr an Comedy interessiert, aber ich bin auch nicht immer so krass auf der Suche. Ich meine, der Pankas ist ja mit den Off-Duties damals, war ja im Comedy-Format und ich auch, überlege auch immer noch, aber gerade weiß ich einfach noch nicht, wie organisatorisch und zeitlich, ob man das mal wieder irgendwie regelmäßiger hinkriegen kann, weil ich schon sehr Bock auf so eine Art Comedy-Impro-Comedy-Podcast nochmal wieder hätte. Und deswegen gucke ich mir auch gerne an, was machen andere, wie läuft es da so. Aber es gibt ja auch, selbst auch deutsche Comedy-Podcasts, habe ich auch schon mal hier gesagt, ich suche ja auch immer noch so danach, wo man wirklich halt am Boden liegt vor Lachen. Gibt's nicht so richtig. Ich finde aber, dass eigentlich eher cool diese Situation, dass jetzt eben, dass es sich auf eine Art politisiert, aber es kommt immer darauf an, wie gehen Leute damit um. Und was wir, glaube ich, merken, ist, dass nur weil wir es politisch gut finden, ist es halt noch nicht witzig. Und das ist halt der Witz bei der Comedy so. Es muss halt auch lustig sein. Und das ist halt eine coole Aufgabe natürlich auch für viele. Wie kriegen wir das hin, halt keinen verletzenden Humor zu machen, der aber trotzdem arschwitzig ist und sowas. Das ist halt eine Aufgabe, an der manche halt auch scheitern. Also wenn man dann so merkt irgendwie, ich glaube, das war bei dem letzten Bill Burr Special, wo er wirklich so dumme MeToo-Takes hat, wo er wirklich diesen Punkt von wegen, ja, jetzt weiß man ja als Mann gar nicht mehr, was man mit, da dachte ich wirklich, Alter, das ist ja so oll und abgegriffen, ja, und scheiße.
Dieses Wehleidige in der Comedy oft nervt mich total. Also, wenn ich da, wie heißt denn hier? Brite, Atheist, The Office.
Ricky Gervais.
Ricky Gervais. Wenn wirklich das ganze Special nur noch Geheule ist, dass auf Twitter jemand zu ihm gemein war, also, Das braucht doch kein Mensch. Warum ist das die Hälfte von irgendwie so alten Comedians heute auch so, auch bei Louis C.K. oder sowas, na gut, da, warum, das wissen wir jetzt in gewisser Form, aber warum das so ein Gejammer sein muss? Dann geh halt proaktiv da um. Wenn die Welt so voller Zensur ist oder so, dann schock uns wenigstens und jammer nicht nur. Also mir fehlt auch bei diesen Leuten, die sich da in irgendeiner Form dann jetzt zum Konservativen bekennen oder denen die Entwicklungen nicht zu weit gehen oder so, da fehlt mir dann aber auch eine eigene Perspektive irgendwie, sondern da ist dann nur ein Abarbeiten an den Zuständen. Also das könnte ja auch lustig halt sein. Es könnte ja auch lustige Konservative geben in dem Bereich. Das wünsche ich mir auch.
Man kann ja auch Leute, und das kriegen ja auch manche Communities auch hin, und auch woke Leute halt, die Leute auch in ihrer Wokeness oder angenommenen Wokeness auch vorführen und sagen, wie ist, also ich fand das zum Beispiel bei Aziz Ansari in dem Special sau lustig, wo er so dann redet irgendwie über, wie war das denn, irgendwie R. Kelly, ne, und da gab's ja die Doku und keine Ahnung so, und wer von euch ist der Meinung, dass wir R. Kelly halt nicht mehr hören sollten, dann applaudieren halt, und dann macht er das später mit Michael Jackson halt, und dann applaudieren halt weniger Leute, und dann ist er so, okay, also das, und dann rechnet er das halt so gegeneinander auf, okay, der hatte das gemacht, und der hat das gemacht, und das habt ihr jetzt so gegenüber, und man kann ja damit spielen auch so, ne, also mit dem Unbehagen auch in Diskursen, was passiert gerade, wer verortet sich wie und sowas, und ich glaube, da kann man einen cleveren Zugang finden, und das versuchen halt Leute gerade so auf unterschiedliche Arten, und ich glaube, da ist viel möglich, und da könnte in Deutschland auch viel passieren, und ich denke, es passiert auch was man aber einfach halt gar nicht so richtig mitbekommt. Also falls ihr irgendwie so wisst, das ist gerade so die neue Comedy-Hoffnung, der oder die macht super viel, vielleicht auf Instagram oder so, keine Ahnung, würde mich mal interessieren, was ihr da so seht. Aber ich, und vielleicht auch Filme, ne? Also was waren so die lustigsten deutschen Filme, die ihr in letzter Zeit gesehen habt? Weil ich weiß noch, Der Bunker und Selbstkritik sind lange her, und es muss ja sowas Ähnliches eigentlich auch noch immer geben. Aber ich, ja, dieser Middlebrow, ne? Dass jemand aus so einem Projekt dann wirklich so ein richtiger Star wird. Ich weiß gar nicht, wie Helge Schneider bekannt geworden, wahrscheinlich dann mit Katzenklo irgendwie letzten Endes, ne, nachdem er so viel andere Sachen gemacht hat, und dann hat er den ja auch ewig nicht mehr gespielt. Also es braucht dann auch diesen Punkt, wie man dann in so eine Mainstream Audience irgendwie reinkommt. Es gab irgendwen, der jetzt so berühmt ist, der auch so lange rumgedümpelt hat, das habe ich mich auch, jetzt fällt mir nicht ein, wer das war, aber neulich dachte ich auch bei irgendeiner Person. Naja, bei Taika Waititi dachte ich mir das neulich. Also ich meine, er macht jetzt einen Star Wars Film, und gut, hat sich natürlich auch so ein bisschen angebiedert in dem, dass er halt, das fand ich ja bei Jojo Rabbit auch so schlimm, sich halt nicht nur auf die Comedy konzentriert hat, sondern auch den Emo-Kitsch und alles so da drin haben wollte, so deswegen, über den kann man sagen, was er will. Aber die haben halt auch wirklich, oder beziehungsweise noch stärker halt Flight of the Conchords selber, ne, die halt selber eigentlich so eine Comedy-Tour hatten da mit ihrer Gitarre und so weiter und dann den HBO-Deal hatten, die ja dann am Ende gesagt haben, wir machen keine dritte Staffel mehr, weil es uns irgendwie zu krass ist und mittlerweile halt wieder beide in Neuseeland leben und halt nur noch manchmal auf Tour gehen und Brad und so schreibt jetzt halt selber irgendwie halt selber so eine Oper oder irgendwie sowas und keine Ahnung so, aber das finde ich, also ich finde, man sieht ja trotzdem an dieser Bewegung so, dass so eine bestimmte Art von Humor dann auch Feuer fangen kann und so ein ganz großes Publikum begeistern kann tatsächlich so, und da wäre ich gespannt, wer könnte das in Deutschland sein, also wer noch eigentlich auf einem niedrigen Level ist, aber tatsächlich zum deutschlandweiten Star bis zu Kulturgut wie Loriot und Helge Schneider werden könnte.
Fehlt vielleicht das Vertrauen in Comedy? Das habe ich mich jetzt gerade gefragt, weil ich dachte an diesen Armando Iannucci-Film, Der Tod von Stalin, wo dann irgendwann für das Thema ihm scheinbar Comedy nicht mehr angemessen erschien und deshalb braucht er so einen Punkt von Pathos, von Ausbruch, von Ergriffenheit. Und ich frage mich oft, ob das Vertrauen in Comedy als Mittel fehlt. Also, dass man immer noch so in das Politische, in das Ernsthafte irgendwie so überkippen muss. Also, es gibt ja, oder umgekehrt, dass man halt irgendwie das nur noch benutzt, um das Ernsthafte zu brechen. Es gibt ja immer wieder so bei vielen von diesen Programmen, und das ist dann sicher verdichtet in sowas wie Nanette oder so, so ein Unbehagen mit Comedy als Mittel überhaupt. Und ich habe das Gefühl, es fehlt einem dann oft das Vertrauen darin, das einfach einzusetzen und für sich wirken zu lassen. Man, so dieses Gefühl, dass Comedy nicht ernst genommen wird, das drückt sich oft so als so ein Minderwertigkeitskomplex in der Comedy selbst aus, die immer das Gefühl hat, sie muss mehr werden.
Ja, ich glaube auch. Ich glaube, man sollte da mehr, also ich habe das ja auch, ich habe das ja auch Taika Waititi selber gefragt, warum er das nicht radikaler gemacht hat in dieser seltsamen Situation da. Aber ich denke auch, also ich habe mir das, ne, also ich habe mir das genau gedacht bei Jojo Rabbit, warum machst du nicht so richtig, also warum machst du es nicht so richtig abgefuckt, witzig und scheiße, so, dass man danach denkt, oh krass, was war denn hier jetzt eigentlich los? Ja. Ich glaube, weil man so, ich meine, die Marvel-Filme sind dafür das beste Beispiel, wo Leute das ja fast sogar umgekehrt gesagt haben, also warum, oder manche Kritiker, die dann zu DC gegangen sind und dann da auch verprellt worden, aber gesagt haben, warum macht ihr denn dann nicht mal irgendwie einen ernsten, warum muss immer noch mal jemand irgendwie so einen Witz zwischendurch so machen, damit man immer noch mal so irgendwie unterhalten ist, ne? Warum könnt ihr das irgendwie auch nicht selber ernst nehmen, euer Universum? Oder die wollen immer alles, die Filme, habe ich das Gefühl. Die wollen, dass man es ironisch findet, dass man es ernst findet, dass man traurig ist, wenn jemand stirbt, dass man dann aber auch danach wieder lacht, wenn jemand einen Witz darüber macht und alle das vergessen haben, so dieses seltsam so zerrissen. Und ich glaube auch, man sollte darauf vertrauen, aber man braucht, glaube ich, als Comedian selber auch einen langen Atem. Ich meine, ich habe halt nie die Conan O'Brien Show geguckt und kenne jetzt quasi immer nur so durch Erzählungen, wie die damit angefangen haben und wie unsicher die waren, wie schlecht die Ratings am Anfang waren. Mhm. Bei Conan O'Brien ist halt jetzt ganz witzig, dass jetzt sind halt immer die Leute bei ihm zu Gast, die alle Megastars sind, über SNL oder anders geworden, die halt alle sagen, wir saßen als Kinder zu Hause und haben deine Show geguckt und konnten nicht glauben, dass jemand halt so dumme Jokes die ganze Zeit macht. Also es hatte halt nicht diesen Pathos, es hatte nicht dieses politische und wichtige, sondern es ging nur darum, was ist halt möglichst bescheuert irgendwie so, ne, so ein bisschen Monty Python oder sowas, sagt dann wieder, dass Conan O'Brien das halt früher geguckt hat und halt super krass fand. Und da glaube ich auch, dass da, dass es auch nicht einfach ist, überhaupt halt Comedian so zu sein und das so durchzuziehen und dann irgendwie so entdeckt zu werden. Und ich glaube, das große System, wie halt die deutsche Filmindustrie oder auch das deutsche Fernsehen, die brauchen dann halt mal ewig, bis sie sagen, ach, okay, das ist der, der macht immer das, ja, das ist ja witzig, gut, den hegen wir jetzt mal ein irgendwie und dann muss er es wahrscheinlich aber halt 20 Jahre lang machen irgendwie. Ja.
Und Conan O'Brien ist ja immer noch super witzig. Der ist ja einer von denen, der jetzt unter Trump nicht komplett zusammengebrochen ist. Also ich finde, Jon Stewart kann man mittlerweile ja kaum mehr ertragen, während halt ein Conan O'Brien immer noch funktioniert. Und ich glaube halt, dass man ja auch vielleicht auch da stärker halt gucken muss, wo werde ich denn irgendwie in Form, in der Art, wie ich mit den Sachen breche oder so, halt kontrovers. Also tatsächlich so Key and Peele oder so sind ja ein ganz gutes Beispiel für jemanden, bei dem das sehr gut funktioniert hat oder halt so die Interviewformate in die Reihe und so. Wer war da, wer macht diese, du weißt, wen ich meine, gell, der diese schrägen Interviews machen, die immer so auseinanderbrechen und so.
Between Two Ferns von Zach Galifianakis?
Nee, na egal. Aber auf jeden Fall, ich glaube, es gibt, man muss viel mehr bereit sein, halt auch nicht so als großer Denker und Philosoph anerkannt zu werden, sondern man muss bereit sein, mit der Nische, die da ist, auch zu arbeiten. Also es ist so ein bisschen vielleicht wie beim Horrorfilm, wo ganz viele Leute Sachen erzählen konnten, also Leute wie Cronenberg zum Beispiel, die Sachen erzählen konnten, die anderswo nicht besprochen wurden, weil sie nicht ernst genommen wurden, weil man gedacht hatte, ja, das ist ja auch irgendein B-Horrorfilm und die wurden dann spannend, wenn sie an den Übergang gekommen sind. Wenn irgendwie so ein Film wie Crash da ist oder so mit großen Stars, der in den großen Kinos läuft, der aber immer noch so diese Themen hat und auf einmal wird das ein internationaler Skandal und tausende Leute schreien, diesen Film zu verbieten. Ich glaube, man muss arbeiten in der Nische, um in diesen Übergangsbereich zu kommen und da tut man dann weh. Da hat man dann Wirkung, die man vielleicht, wenn man von Anfang an sich so als Prediger irgendwie einen Namen macht, dann nicht hat, weil man dann irgendwann eh zu den Bekehrten predigt.
Ja, und ich glaube, wenn man eh an sich witzig ist und erstmal versteht, wie Comedy funktioniert und wie seltsam das Leben ist, wie absurd das Leben ist, so irgendwie, was alles für dumme Sachen den ganzen Tag passieren, auch die witzigste Comedy ist auch meistens die Comedy, die sich über einen selber lustig macht, also wo man sich selber analysiert und sagt, wie dumm war man eigentlich da und wie blöd war man da und wie hochnäsig geht man eigentlich manchmal durch die Welt und sowas, und da kann man dann, glaube ich, später das Politische auch dann stärker vielleicht auch inkorporieren und dann damit arbeiten und sowas. Also ich habe das bei James Acaster bei diesem 4-Stunden-Special, das ich empfohlen hatte, so gemerkt, so der sagt dann halt auch was über gendergerechte Sprache und über Kolonialschätze, die zurückgegeben werden müssen. Aber er redet nicht 4 Stunden lang alles, was gerade politisch auf dem Programm ist. Weil ich habe das Gefühl, wenn man nur jedem politischen Diskurs immer hinterher rennt, dann ist auch immer so die Verarbeitung dessen immer so ein bisschen die gleiche. Und das schleift sich dann irgendwann so ein bisschen ein. Und dann hat man manchmal das Gefühl, also wenn man, glaube ich, zu viel nur politisch performant ist die ganze Zeit, dann fällt es einem vielleicht manchmal wieder so nach 2 Monaten auf die Füße, weil sich auch die Themen halt so schnell ändern oder geupdatet werden oder keine Ahnung was so. Das ist dann manchmal gar nicht so einfach. Aber ich glaube auch so dieses Zwischending ist schon ganz, ganz gut. Ja, ich glaube, wir lechzen alle danach. Also ich glaube, wir würden gerne die neuen Leute gerne sehen, würden gerne die Filme gucken. Ich würde gerne einfach auch öfter ins Kino gehen und mich weglachen, weil ich liebe eigentlich Comedy, aber ich liebe Comedy nicht so doll, mir mega viel schlechte Comedy anzugucken, um dann das eine Gute zu finden. Also ich brauche, muss schon immer so ein bisschen über Bande gehen, dass jemand sagt, hier zieh dir mal das rein, das ist cool. Und dann lerne ich halt sowas wie dieses Acaster Special halt auch dann erst 2 Jahre, nachdem das rauskommt, irgendwie kennen. Aber ja.
Weißt du, was auch lustig ist?
Nein.
Ein Mann, der als Fliege wiedergeboren wird und 3 Stunden lang versucht, seinen Mörder umzubringen. Das ist der Plot von Iga von SS Rajamouli. Da sind wir wieder bei Bollywood vorhin, beziehungsweise halt tamilisches Kino. Der ist auch tatsächlich sehr lustig. Den habe ich vor einer Weile irgendwann gesehen und der macht halt so Cartoons wirklich, so überträgt er die in Anführungszeichen die Wirklichkeit. Den finde ich lustig. Fliegen die Menschen umbringen.
So, jetzt haben wir hier die 2 Stunden eigentlich voll. Die Frage von Niklas ist halt ganz klein, die würde ich noch hier mal ansprechen. Themenvorschlag, Reden im Kino. Ich denke, ihr und die Hörer sind sich einig, dass das ein No-Go ist. Daher vielleicht eher die Frage, wie geht ihr dagegen vor, wenn überhaupt? Lasst ihr alles durchgehen? Sprecht ihr die Leute direkt an? Werft ihr böse Blicke herüber? Ich finde geil, dass in diesem Lasst ihr alles durchgehen schon so eine lehrerhafte Haltung ist, als wäre man selber die Aufsichtsperson im Kino. Ich habe in meinem Leben ganz wenige schlechte Erfahrungen gemacht, also mit Leuten, die ganz viel im Film geredet haben oder sowas. Ich kenne das kaum. Ich würde nur sagen, wenn es jetzt wirklich penetrant ist, dann scht man mal so ein irgendwie so ein hörbares mal durch, damit die Leute es vielleicht einmal merken, und wenn nicht, gehe ich auf den Weg des geringsten wieder. Also ich merke so, in der Bahn ist es oft so. Wenn ich merke, dass ich hinter Leuten in der Bahn sitze, die super laut reden, so laut, dass ich durch meine Kopfhörer höre, dann setze ich mich meistens einfach um. Also ich bin eigentlich niemand, der versucht so die anderen einzuschränken, weil ich denke, dass ich irgendwie recht habe, sondern guckt dann einfach, okay, ist irgendwo anders noch ein Platz frei, dann gehe ich dahin. Macht man im Kino jetzt vielleicht nicht so krass, aber wenn was frei ist, könnte man sich das da auch überlegen. An sich finde ich manchmal reden oder mal was sagen eigentlich gut im Kino, wenn man zu zweit ist. Ich bin nicht dafür, dass man sagt, man darf sich nie irgendwie unterhalten. Manchmal finde ich es witzig, irgendwie einen kleinen Witz zu machen oder irgendwas, was man gerade gesehen hat, oder mal was zu fragen. Hey, ist es nicht der aus dem und dem Film oder sowas? Wenn das jetzt nicht eine 100%ige Aufmerksamkeit immer erfordert, kommt ja darauf an, was man anschaut. Also ich finde, man kann schon mal seinen Nachbarn mal was erzählen, aber halt nicht so laut. Aber ich habe auch nicht so super negative Erfahrungen gemacht. Was machst du? Schmeißt du ein Stück Kreide?
Ich muss gerade daran denken, wie wir auf der Berlinale saßen und du mich bei dem einen Film fragtest, ist das nicht der aus Parasite? Und ich war so, ich will den Film sehen. Und es tut mir immer noch voll leid. Ich dachte so, boah, war ich da unhöflich. Entschuldigung.
Hast du das gesagt? Das habe ich gar nicht gehört.
Ich habe dann irgendwas darüber gesehen, so, ja, ich will den Film schauen oder so. Und ja, eigentlich hätte ich auch einfach sagen können, ja, das wäre ja genauso
geil,
lang gewesen.
Dass du das als negative Erinnerung hast und ich es gar nicht gehört habe. Also für mich, du bist erst jetzt für mich unsympathisch geworden, jetzt wo ich das gehört habe. Nein, Quatsch.
Ach ja, das bin ich schon viel früher, oder? Da habe ich ja einiges dran getan. Nein, ich glaube normalerweise, wenn das mal so ein Satz ist oder so, dann kann ich da komplett drüber hinwegsehen, wenn jemand mal einmal im Film auf das Handy guckt, um zu sehen, wie spät es ist oder so, weil der vielleicht den Zug kriegen muss oder vielleicht, weil sein Kind zu Hause ist und sowas, dann bringt mich das auch nicht um. Ich finde sowieso das völlig okay, wenn Publikum immer noch Mensch ist. Auch die müssen sich ja nicht in Roboter und Zuschauermaschinen verwandeln, sondern dürfen ja auch irgendwie existieren halt. Und wenn mir Leute zu konstant reden, dann sage ich halt irgendwie tatsächlich pscht oder so, hey, Entschuldigung, ihr könnt euch auch draußen unterhalten oder so. Und das hat bis jetzt eigentlich immer funktioniert. Ich habe noch nie erlebt, dass dann Leute so mega dumm reagiert haben. Ich weiß, dass einmal ich neben mir so einen 15-Jährigen hatte oder so, da habe ich, oder vielleicht 14 sogar oder sowas, als ich alle 3 Batman-Filme von Christopher Nolan am Stück bei so einem Special geguckt habe, und der hat einfach bei allem, was passiert, Alter gesagt. So, das Batmobil taucht das erstmal. Alter, Batman macht irgendwas Cooles. Alter. Und nach dem ersten Film war ich so, und am Anfang so vom zweiten, irgendwann so nach dem zweiten Alter oder so, habe ich mich zum rübergeholt, hey, sorry, wenn du noch einmal Alter sagst, muss ich dich umbringen. Und danach hat er mich den ganzen Film immer wieder so total skeptisch, so, guckte immer mit so rüber, als wäre ich ein Wahnsinniger. Und dann kam er nach dem zweiten Film zu mir und sagte, warum soll ich das denn nicht immer sagen? Dann war ich so, ja, stört mich so ein bisschen. Okay. Und das war eigentlich letztlich völlig trivial, aber ich habe bis jetzt, wie gesagt, immer die Erfahrung gemacht. Ich hatte auch zum Beispiel, als ich den Edgar Wright-Film Baby Driver gesehen habe, hatte ich so irgendwie 2 Elfjährige oder so in der Reihe hinter mir. Das Kino war fast komplett leer. Es waren 4 Leute im Kino, irgendein Typ, den ich nicht kannte, mit dem ich dann nach dem Film irgendwie was essen gegangen bin. Das war total lustig. Wir haben dann einfach uns über den Film unterhalten und halt darüber irgendwie, also ist nicht viel draus geworden, aber wir haben irgendwie so ein bisschen gequatscht. Und 2 so Kinder, die eigentlich da gar nicht rein sollten, die irgendwie geredet haben. Und als ich denen gesagt habe, hey, ihr könnt ja auch draußen reden, sind die halt einfach wirklich rausgegangen und nicht wiedergekommen. Also, ich kann nur positive Erfahrungen in dem Bereich sagen. Ich glaube, ich habe wirklich zwischendurch mal bei, was weiß ich, irgendeinem Hobbit-Film oder so vor mir einen Typen gehabt, der die ganze Zeit das Handy anhatte. Aber da war es mir bei dem Film dann irgendwann halt auch egal. Da dachte ich auch so, ja gut, so. Wahrscheinlich habe ich ab und zu sogar auf das Handy rübergeguckt, weil ich dachte, besser als der Film wird es schon sein.
Das ist witzig. Mir fällt gerade auf, dass es so Filme gibt, bei denen kriege ich so einen kleinen Stich, weil ich die so scheiße finde, dass selbst wenn die, aber die so gut besprochen wurden, dass selbst wenn sie nur erwähnt werden, ich so ein bisschen sauer werde. Und es ist mir gerade bei Baby Driver aufgefallen, dass ich so richtig sauer geworden bin.
Richtig dummer Film, ja. Baby
Driver. Ich habe den gehasst, aber ich habe ja auch First Cow so doll gehasst und das ist bei First Cow irgendwie auch so, aber den muss ich nochmal angucken.
Wie gesagt, bei Baby Driver liegst du richtig, bei First Cow liegst du falsch.
Okay, gut, dann brauche ich sie ja nicht mehr gucken, dann weiß ich es ja eigentlich. Eine Ex-Freundin von mir, der Vater, war der lustigste Filmgucker, den ich je gesehen habe. Und der hat nicht Alter gesagt, sondern der hat immer Sachen, ich weiß auch nicht, nicht gecheckt oder sowas. In diesem Film Hidalgo mit
Viggo Mortensen
nach Herr der Ringe, da gibt's irgendwie eine Szene, wo sie so ein Pferd verkaufen wollen und die malen das an, damit es aussieht wie dieses schwarze Pferd, glaube ich, was er eigentlich reitet oder irgendwie sowas. Und dann kommt halt jemand hin und wischt dann so mit der Hand da drüber und dann sieht er, dass es weiß. Und dann hat er halt auch so ausgerufen, ach, die haben das Pferd nur angemalt. Und so war das halt. Ach, der ist da angebunden. Ach so, wo kam er denn dahin? Ach, so ist das. Es gibt das, ich hab das geliebt. Also, es war furchtbar, mit ihm Film zu gucken, aber ich fand es mega witzig. Und das andere, was ich auch geil finde, was eine Freundin von mir macht, ist immer so Sachen zu fragen, die halt noch niemand weiß, aber die offensichtlich im Film halt noch gelöst werden. Also wenn dann halt jemand sagt so, wer hat den denn jetzt umgebracht? Sag mal, wo ist denn jetzt das Messer? Und ich sage, ja, ich weiß es auch nicht. Darum geht's in dem Film.
So ist das immer mit meinen Eltern.
Ich finde das aber auch mega geil. Also wo man wirklich so das Gefühl hat, dass das Verständnis nicht mehr so weit da ist, dass man so Vertrauen darauf, also oder man hat so ein geringes Selbstbewusstsein, dass man das Gefühl hat, man hat selber noch nicht, man hätte es wissen müssen und hat es noch nicht gecheckt. Das habe ich übrigens oft. Ich habe oft auch, dass ich Sachen erst zu spät verstehe. Da muss ich dann manchmal auch fragen, so Moment mal, warum ist das jetzt eigentlich so? Aber da hat, glaube ich, jeder seine eigene Marotten.
Ja, das geht mir aber auch ab und zu so. Ich habe das oft ich glaube, man lernt irgendwann besser mit Unsicherheit umzugehen im Kino. Aber ich habe immer noch Momente, wo ich da sitze und denke so, wie ist das jetzt genau und so. Übrigens ein perfektes Beispiel, wie man es nicht macht. Einer der schlechtesten Kritiker der Welt, Alex Billington, ist dafür bekannt geworden, unter anderem, dass er im Kino halt die Polizei gerufen hat, weil jemand geredet hat. Und das finde ich immer die falsche Antwort.
Das ist wie das Polizei-Emoji, das man manchmal macht bei kritischen.
Ja, sowas.
Polizeiauto, genau. So, dann direkt einfach die Polizei anrufen. Ja. Sind die auch gekommen?
Ja, natürlich, da ist jemand dann verhaftet oder so. Da ist halt jemand, dessen Personalien aufgenommen worden sind, weil Alex Billington sauer war, dass der redet. Aber Alex Billington hat dann später auch irgendwie einen offenen Brief an Cannes geschrieben, weil er nicht akkreditiert worden ist und hat gesagt, manchmal muss man sich in der Geschichte gegen die Gewalt der Diktatur stellen und so. Das ist allgemein ein komischer Typ.
Okay. Ach, eine Sache will ich noch beantworten. Jonathan hat gefragt, hast du von Cannes geredet, hast du zufällig von meinen 3 Euro in Venedig einen Espresso getrunken? Falls ja, wie war er? Ja, habe ich gemacht, genau von deinen 3 Euro auch, Jonathan, die habe ich mir aufgespart. Und habe ich gemacht, war ganz gut. Ich muss aber sagen, dass ich bei Kaffee, Bier und Wein mich so ein bisschen weigere, zu starke Unterschiede schmecken zu wollen, weil ich das Gefühl habe, ich falle dann in so ein Rabbit Hole rein und keine Ahnung was. Deswegen fand ich ganz gut den Espresso. Ich finde diese Espresso-Kultur irgendwie ganz einfach viel stilvoller, als dass wir in Deutschland so riesigen Pott. Das Geilste ist, bei Backwerk am Bahnhof, da ist der kleinste Kaffee, ist einfach so riesig, fast so ein Starbucks-Ding. War ganz gut. War auch erstaunlich billig, der Espresso in Venedig auf dem Filmfestival. Da waren, aber es ist ja sowieso so in Italien, dass Kaffee, glaube ich, sehr billig ist. So, dann haben wir's, oder?
Ich denke auch. 2 Stunden sind doch eine solide Zeit.
2 Stunden ist immer, hatte mir schon überlegt, wir sollten mal diesmal nur 1,5 Stunden machen, aber egal, wir hatten, glaube ich, genug zu besprechen. Danke für eure Fragen. Ihr könnt das immer im Discord, mache ich dann immer so einen kleinen Chat da auf, so einen kleinen Kanal auf, da könnt ihr Fragen reinposten oder als Kommentar bei Steady oder eine Mail schreiben, katzpodcast@yahoo.com. Hat alles geklappt, habe ich alles zusammengesammelt. Und falls ihr Vorschläge habt, wer soll mal bei Katz zu Gast sein oder wer würde sich hier gut noch machen oder sowas, sagt mal gerne Bescheid. Und ansonsten hören wir uns dann schon in ein paar Tagen, Lukas, und reden mit Markus Stiegelegger über die Filme von David Cronenberg.
Wird super.
Das wird richtig geil, glaube ich, ja. Ich freue mich auch richtig auf die ganzen anderen noch. Ich finde das irgendwie, also werden wir auch dann besprochen, aber es ist ein geiler Regisseur, um ihn später zu entdecken. Er hat irgendwie alles. Es ist langsam, es ist ein bisschen intellektuell, jeder Film hat so ein krasses Gimmick, was ich total geil finde. Das ist der mit der Fliege, das ist der mit den Videos, das ist der mit den Autos. Ich finde das irgendwie auf allen möglichen Ebenen irgendwie macht das viel Spaß, sich das anzuschauen. Und wenn es nur die viel zu großen Anzüge sind.
Ich habe Crash gesehen. Den mit den Autos.
Das ist der mit den Autos und dem Sex. Autosex der Film.
Diesmal ist der Autosex echt. Okay.
Ja, diesmal ist er echt. So, dann haben wir den auch nochmal ein zweites Mal untergebracht. Mach's gut, Lukas. Und ihr anderen, wir hören uns alle zusammen in der nächsten Folge. Genau. Bis, tschüss. Bis irgendwann dann. Ciao.